Manchmal lohnt es sich doch lange zu warten. Auf Duke Nukem Forever zum Beispiel. Das war doch, als es nach 15 Jahren rauskam, also da war das doch, dann war das, das war doch dann da. Oder was ist mit Star Citizen? Das ist doch, naja, vielleicht kein so gutes Beispiel. Sagen wir lieber Half-Life 3, wobei da noch meine Wette läuft, dass die Menschheit zuerst den Mars besiedelt, bevor das rauskommt. Okay, wisst ihr was? Warten ist das Schlimmste, was es gibt, aber nicht hier, nicht in unserer guten Podcast-Stube, denn ein Podcast-Plan ist wie Wein. Je länger man ihn liegen lässt, desto besser wird er. Oder, naja gut, wenn man ihn zu lange liegen lässt, dann kann man damit immerhin noch einen Salat anmachen. Und nun weiß ich gar nicht, wo ich mit diesem Sprachbild eigentlich hin möchte. Wir sprechen heute nämlich gar nicht über Salat, sondern über ein Spiel, über das wir schon sehr lange ausgiebig sprechen wollten und dessen Titel mich auch 18 Jahre nach Release immer noch an ein hautpflegendes Spülmittel erinnert, Oblivion. Und weil ja nun die Elder Scrolls 6 noch sehr, sehr lange auf sich warten lassen dürfte, wollen wir heute drüber sprechen, warum Oblivion nach wie vor eines der besten Rollenspiele aller Zeiten ist oder wie eine bestimmte Person sagen würde, das Beste. Nicht mal Rollenspiel, sondern das beste Spiel überhaupt. Also gönnt euch ein Schwüttre de l'Emve und begrüßt die 10. der 9 Göttlichen und den wahren Adoring-Fan von Todd Howard, bevor er in diese komische Lederjacke eingenäht wurde. Herzlich willkommen, Geraldine Hohmann.
Grüße.
Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Haltet den Mund. Ah. Die NPC-Dialoge. Es darf kein Oblivion-Gespräch geben ohne so einen NPC-Dialog, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt auch eine Anleitung im Grunde, die man befolgen kann, um so einen Oblivion-Dialog selber zu führen. Und was total unterschätzt ist, glaube ich, ist die Musik, die im Hintergrund laufen muss. Weil dann wird im Grunde alles zu einem Oblivion-Dialog.
Das ist richtig, diese Hafenmusik, diese dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum.
Ja, diese Village-Musik.
Ja, ganz, ich spiele sie jetzt nicht ein, weil wenn ich sie mache, können wir nicht dafür gecopyright-striked werden.
Außer wenn es doch zu gut war, dann...
Ja, es ist ein Meme geworden, ne? Das Spiel ist im Prinzip füllt YouTube alleine schon, neben den ganzen Katzenvideos, es gibt jetzt einen eigenen Oblivion-Bereich mit Memes, wo Leute einfach zusammenhanglosen Unsinn reden und dabei diese Dörfler-Musik läuft. Aber weißt du was? Das gehört ja mit dazu.
Das gehört mit dazu. Ich bin mittlerweile auch so darauf getrimmt, auf verschiedene Oblivion-Musiken oder Oblivion-Wörter oder einfach nur Snippets von irgendwie Dialogen oder so, dass ich wirklich mehrmals täglich in der Regel irgendwem, wer auch immer halt gerade da ist, sage, boah, das ist ja wie ein Oblivion. Einfach mehrmals. Ich weiß nicht, irgendeine zufällige YouTube-Playlist läuft im Hintergrund, während man D&D spielt oder so, so Basic Mittelalter YouTube-Playlist, und ich sag so, boah, diese eine Stelle gerade, habt ihr das gehört? Diese drei Töne, ne? Diese eine kurze Tonfolge, habt ihr gerade gehört, ne? Das klang original wie Oblivion. Und alle so, ja, klar, Geraldine. Cool, dann machen wir jetzt mal weiter, vielleicht auch ohne dich an der Stelle, weil ich werde ja nicht mehr gefragt nach Oblivion. Deswegen bin ich auch komplett überfordert, dass das heute tatsächlich passiert, offiziell. So oft passiert es nicht.
Es musste passieren. Irgendwann musste es passieren, weil wir in so gut wie jedem Talk oder Podcast, den wir jemals zusammen oder auch nicht, wenn ich nicht dabei war, ist ja unbenommen, wurde Oblivion ja angesprochen. Und wir haben aber nie tatsächlich spezifisch einen Oblivion-Podcast oder Talk gemacht. Ne? Weil wir immer gesagt haben, naja, wir reden ja eh die ganze Zeit drüber, dann wissen die Leute ja schon Bescheid. Aber wir haben uns immer davor gedrückt, endlich mal Butter bei die Fische zu machen und zu sagen, wir machen einen richtigen Oblivion-Podcast. Jetzt muss ich dich natürlich als allererstes fragen, wenn es um das Thema geht, hast du jemals die Pferderüstung gekauft damals als DLC?
Nein, natürlich nicht.
Sehr gut, okay, gut. Damit wäre das wichtigste Thema geklärt. Weißt du noch, wie dein Erstkontakt zu Oblivion ausgesehen hat?
Ja, stimmt. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das mal gefragt wurde. Ja, natürlich weiß ich das noch. Ich glaube, ich habe die ganz krassen Fragen ausgepackt. Ich bin nämlich tatsächlich auch am Überlegen gewesen die ganze Zeit, was sind denn Geschichten, die ich noch nicht erzählt habe über Oblivion? Und ich meine, natürlich gibt es welche, aber ich habe schon verdammt viel erzählt von Oblivion. Und ja, mein Erstkontakt war... wie alt mag ich da gewesen sein? Das war auf jeden Fall nicht direkt 2006 zum Release. Das war vielleicht ein bisschen später. Aber da war ich damals bei einer Freundin zu Besuch und ihr Bruder hatte wahrscheinlich Oblivion gekauft oder so. Und ich war generell damals ja schon total Videospielverrückt und hatte immer Lust, irgendwie was zu spielen, was ich selber nicht hatte. Und wenn ich gehört habe, irgendjemand hat ein neues Spiel, wollte ich das ausprobieren. Oft war das noch irgendwie auf dem N64 oder so früher, keine Ahnung. und dann haben wir, gut, das war vor 2006, ich vermisch gerade Zeiten, aber das ist ja auch völlig irrelevant.
Ja.
Jedenfalls war ich zu Besuch, das war auch eine Freundin, die zu dem Zeitpunkt waren ihre Eltern nicht so Fan davon, wenn sie nach der Schule Besuch von mir bekommen hat oder generell, oder vielleicht war es wirklich ich, vielleicht war ich auch der schlechte Einfluss. Ich glaube, es war schon ich. Ich glaube, sie wollten nicht, dass ich vorbeikomme konkret.
Weil du dann immer an den Computer oder ans N64 oder was auch immer gehst und sofort anfängst zu spielen, ohne ein Wort zu reden, einfach dahin rennst und spielst.
Ja, ja, das war ich, auf jeden Fall.
Ja, klar.
Eltern haben mich geliebt. Und ich war bin heimlich nach der Schule, weil irgendwie ihre Eltern noch nicht da waren, bin ich heimlich nach der Schule mit ihr mitgegangen und ihr Bruder war auch nicht da. Und dann haben wir uns an seinen kleinen, komischen Schreibtischstuhl gesetzt. So, man kennt es, das ist für mich das ultimative Nostalgiegefühl. Diese Büro-Schreibtischstühle, die manchmal noch so bunte Motive hatten, wie so ein, keine Ahnung, amerikanischer Adler oder sowas, so extrem kitschige Motive einfach. Ich weiß nicht, ob du ein Bild vor Augen hast, aber diese wackeligen Schreibtischstühle von früher.
Sind das die, die einfach für immer im Ausverkauf sind in allen Möbelhäusern, weil Leute dran vorbeigehen und sagen, hey, so einen hatte ich auch mal damals, als ich mir keinen Schreibtischstuhl leisten konnte?
Wahrscheinlich sind die das, ja.
Ja, ja, okay, ja.
Nee, die Original noch von 2006. Jedenfalls saßen wir auf diesem wackeligen Schreibtischstuhl und wahrscheinlich die andere auf dem Esszimmerstuhl oder so, wie man das gemacht hat, wenn man mit Freunden gespielt hat, sehr, sehr nostalgisch, und haben Oblivion angeschmissen. Und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Ich war noch nie so verliebt in ein Spiel wie in diesem Moment. Also als das erste Mal das Intro lief, als das erste Mal ich dieses Menü gesehen habe mit der Oblivion-Musik, als wir das erste Mal diesen Anfang gespielt haben in dem Gefängnis und in dem Geheimgang und in dem Dungeon und das erste Mal rauskommen. Und also das war komplett prägend für mich. Und ich glaube, es hat nie wieder irgendwas so in mir ausgelöst. Dann kamen ihre Eltern nach Hause und ich habe mich im Schrank versteckt. Aber das ist eine andere Geschichte.
Wirklich?
Ja.
Im Schrank versteckt?
Ja.
Okay, krass. Was ja auch schon wieder so sinnbildlich ist, weil in Oblivion genießt du totale Freiheit und dann musst du dich im Schrank verstecken, wenn die bösen Eltern kommen. Das ist ja genial. Das ist ja schon so metaphysisch fast.
Ja, komplett. Wir haben übrigens Jahre später haben wir ihren Eltern die Geschichte mal erzählt, weil wir wissen wollten, ob sie wussten, dass ich da war und im Schrank saß. Und ich weiß nicht, sie scheinen sich an nichts erinnert zu haben. Oder wollten es nicht zugeben, aber sie waren erschreckend schweigsam, als wir die Geschichte erzählt haben.
Dann habt ihr auch so einen Oblivion-Dialog miteinander geführt.
Ja, ja, ja.
Wo sie dann gesagt haben, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich verstehe.
Habt ihr etwas aus anderen Provinzen gehört? Themawechsel.
Ich habe einen YouTube-Kommentar gelesen zu diesen Dialogen. In dem stand, Dialoge in Oblivion sind wie der Moment, wenn man sich von jemandem verabschiedet und dann trotzdem noch gemeinsam in die gleiche Richtung weitergeht.
100%.
Genau.
Was ja Oblivion-Dialoge auch haben, ist, manchmal enden sie und dann haben sich schon andere NPCs in den Radius dieses Gespräches bewegt versehentlich. Und dann sagt man so, lebt wohl. Und plötzlich starten alle automatisch eine neue Konversation, ohne sich zu bewegen, mit der Person, die irgendwie jetzt neben ihnen steht. Und vier Leute schreien irgendwie gleichzeitig, hallo, wie geht es euch? Worum geht es hier? Und man denkt sich, ah, okay, ich werde hier offenbar nicht mehr gebraucht.
Ja, aber das ist ja das Tolle, genau dieses Gefühl ist ja das Elder Scrolls Gefühl oder zumindest die Kulisse, die sie erzeugen wollen und glaube ich auch in Zukunft hoffentlich mehr, naja, noch mehr umgesetzt kriegen werden, zumindest wieder besser als in Starfield, ist ja dieses Gefühl, wirklich in einer Welt zu sein, die lebt. Ne? Mhm. Also dich wirklich in einer Stadt zu bewegen. Natürlich waren das rudimentäre Tagesabläufe, die es damals hatte, aber wo du sagst, okay, das ist ja wie in echt, ne? Wenn ich hier in München mich irgendwie, weiß ich nicht, auf den Marienplatz stelle, stehen da auch lauter Leute, die dann sagen, oh, habt ihr ja gute Bücher gelesen in letzter Zeit oder sowas? Also.
Und dann rotzt einer auf den Boden, wie halt in Oblivion.
Ja, ja, das ist im Prinzip dasselbe, ja? Die Kaiserstadt, München, same difference, ja. Ah, aber das, ich weiß tatsächlich noch, wo mein Erstkontakt war zu Oblivion, weil ich dem Spiel gegenüber damals sehr indifferent war. Mhm. Weil ich natürlich, wie immer, wenn ihr jungen Leute eure Geschichten erzählt, war ich schon bei GameStar zu der Zeit.
Klar.
War ich im Prinzip genau da, wo ich jetzt bin. Es hat sich nichts verändert. Und kam zu diesem Spiel wie zu so vielen anderen Themen, über die ich damals berichtet habe. Nämlich, weil ich halt der Einzige war, der es kannte zu irgendeinem Zeitpunkt.
Mhm.
Und eigentlich lag das Thema Oblivion bei Christian Schmidt und Elder Scrolls, der war aber aus irgendwelchen Gründen nicht da oder verhindert. Und dann wurden wir eingeladen von Bethesda zu einem Preview-Event in London. Und es hieß, naja, hat irgendjemand halt hier jemals diese Bethesda-Spiele gespielt? Und dann habe ich die Hand gehoben und gesagt, na, ich kenne halt Morrowind. Ich habe Morrowind damals gekauft, noch bevor ich einen Rechner hatte, der es vernünftig darstellen konnte, und musste die ganze Zeit auf den Boden guckend in diesem Spiel rumlaufen, zumindest in den Städten, weil es sonst sehr geruckelt hätte. Die Geschichte habe ich auch schon tausendmal erzählt, aber ich darf das inzwischen. Ich bin so ein Rambling-Großvater hier in diesem Podcast.
Ich halt auch. Und ich weiß nicht, also ob das nicht ein bisschen früh ist, ob ich da nicht ein paar Stufen übersprungen habe. Aber ich bin auch der Rambling-Großvater, der immer die gleichen Geschichten erzählt.
Es gibt nur diese zwei Stufen. Es gibt im Prinzip totaler Grünschnabel, den keiner kennt und niemand interessiert, was du sagst. Und dann Rambling-Senior oder Seniorin, dem keiner mehr zuhört. Mhm. Das, also ich denke, da, und irgendwo, man muss merken, wo der Cut ist, dann irgendwann, hier war es wahrscheinlich in Folge 4 oder 5 dann irgendwo.
Morrowind, Verzeihung.
Nee, genau. Und dann war ich der Einzige, der die Elder Scrolls-Spiele kannte oder überhaupt, ne, also einen Berührungspunkt mit Morrowind hatte. Und ich habe das wirklich viel und lange gespielt damals, weil ich dann auch irgendwann einen Rechner tatsächlich gekauft habe, mit dem ich hochgucken konnte in den Städten und gesehen habe, hey, da gibt's ja Dächer und Himmel und solche Sachen. Dann bin ich da hingefahren und habe dieses Spiel gespielt und habe auch drüber berichtet, aber ich entsinne mich keiner emotionalen Regung mehr. Und das war tatsächlich auch wirklich mein Oblivion. Also es war so, ja, das kommt und es war auch gut, ne, und es hat toll ausgesehen für die damalige Zeit und diese Fernsicht natürlich, wobei das ziemlich früh vermatscht ist. Dann auf den damaligen Rechnern zumindest, ne, wo dann irgendwie, okay, um dich rum war noch ein bisschen Gras, aber dann auf der anderen Seite vom Fluss war dann schon irgendwie so, als hätte jemand irgendwie mit so einem groben Pinsel drüber gestrichen über alles, Berge und Täler.
Ja, es ist ja dann irgendwann auch aufgepoppt, mit dafür umso mehr Energie.
Ja, das stimmt. Es poppt immer noch auf. Ich habe es jetzt wieder installiert, um es nochmal auszuprobieren, allerdings ohne Mods. Ne? Heute kann man ja alles in Grund und Boden modden, was Oblivion angeht, logischerweise. Aber wenn man es in der Originalversion spielt, hat es immer noch Pop-ups. Obwohl mein Rechner inzwischen wahrscheinlich das Spiel 6-mal parallel abspielen könnte oder so.
Ja, ist wirklich so. Ja, das ist zum Beispiel für mich auch die Real-Life-Erfahrung, weil ich habe ja sehr schlechte Augen, wirklich extrem schlechte Augen. Ich trage ja Kontaktlinsen, aber die können halt auch nur so viele ausgleichen. Und für mich poppt auch immer alles erst dann auf, wenn ich es mir wirklich ins Gesicht drücke. Also damit kann ich mich komplett identifizieren.
Dann hast du gedacht, endlich mal ein Spiel, das mich versteht.
Ja.
Ich hatte in Morrowind, und das ist jetzt wirklich das letzte Mal, dass ich über Morrowind reden werde, vielleicht. Mhm. Ich hatte in Morrowind ursprünglich die Einstellung notwendigerweise halt nehmen müssen, dass der Nebel, der die Fernsicht verdeckt, ne, um den Rechner nicht zu überlasten, quasi an meiner Nasenspitze hängt. Also ich konnte da gar nicht wirklich weiter schauen als bis zu, ne, direkt vor meinen Augen, weil sonst einfach die Maschine gequalmt hätte. Das war meine Morrowind-Erfahrung. Und dann war es schon ein toller Schritt zu sehen, hey, in Oblivion, weil halt auch die Technik dann weiter war, sieht man mehr, man sieht weiter, man sieht auch, wenn man von oben auf diese Kaiserstadt runterguckt, irgendwie diese Landschaften, ne, gerade wenn man da in die Berge hochsteigt und dann dieses Panorama und so. Also die war schon toll, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich habe es dann gespielt, ich habe es auch lang gespielt, ich habe es durchgespielt, ich war am Test beteiligt, was ich jetzt erst wieder gesehen habe, als ich es nachgeschaut habe. Hab ich völlig verdrängt gehabt. aber es hat mich nicht so, ich weiß nicht, es hat mich nie so ergriffen. Warum ist es für dich
Wahnsinn.
Tatsächlich dieser Rollenspiel-Meilenstein auch?
Boah, wie kann das sein? Also es ist mir einfach ein Rätsel, wie du alleine das Intro das erste Mal hörst mit entweder Patrick Stewart im Original, ist natürlich seine Paraderolle, für die er bekannt ist, und keine andere. oder halt, ich habe es damals auf Deutsch sogar gehört. Ich habe meistens das Intro auf Deutsch gehört. Und ich kann es in allen Sprachen mittlerweile mitsprechen. Es ist wirklich, dieses Intro höre ich manchmal nachts im Traum einfach mit dem, dies sind die letzten Tage des dritten Zeitalters und die letzten Stunden meines Lebens. Achtung, Copyright, es war sehr gut gesungen. Komplett verrückt für mich. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt auf einer Gesprächsebene sind, wo ich dir das erklären kann, wenn dir das schon nichts gibt.
Naja, ich sag mal, für mich war diese Musik nicht neu, weil es ist ja dasselbe Thema wie in Morrowind, ne, damals gewesen, nur bombastischer und orchestraler. Das war so ein schönes Wiederkommensgefühl da am Anfang. Es war, also nochmal, ich sag ja auch aus objektiv sachlich, hätte ich schon auch immer gesagt, war es ein tolles Spiel, das ich sehr genossen habe. Aber ich sag dir gleich ein Geheimnis, mit dem du noch weniger dieses Gespräch weiter wirst führen wollen. Nämlich, ich habe damals angefangen, Shivering Isles zu spielen, das ja auch wiederum objektiv betrachtet das wahrscheinlich beste Addon ist, was Bethesda jemals gemacht hat.
Oder das beste Addon der Welt, wahrscheinlich.
Da kannst du vielleicht gleich noch ein paar Worte zu sagen. Und ich habe das nie weitergespielt. Ich habe Shiyogorat getroffen und mir gedacht, ah, ist ein cooler Charakter, der ist ganz schön wahnsinnig, der Typ. Und dann kam irgendwas anderes, ich weiß nicht, was es war zu dem Zeitpunkt, dass ich einfach aufgehört habe. Und dann habe ich auch nie wieder Oblivion angefasst, weil ich Oblivion müde. Kannst du dir das vorstellen?
Nee. Gut. Ich war wirklich, also in meinem ganzen Leben, also wirklich hatte ich noch nie den Moment. Und ich werde schnell müde von Dingen. Das kann ich, also ich bin schnell ungeduldig. Ich bin, manchmal habe ich wirklich auf der Hälfte von einem Film einfach Lust abzuschalten, weil ich denke, bui, der geht jetzt schon ganz schön lang. Aber Oblivion müde war ich wirklich noch nie in meinem ganzen Leben. Also ich spiele das eigentlich immer irgendwo so ein bisschen. Ich meine, natürlich gibt es ein paar Monate, wo ich das nicht spiele, aber ich habe immer irgendwo eine offene Runde und ich hatte es vor Ewigkeiten, Gott, vor wirklich langer Zeit mittlerweile, schon mal in, ich glaube, der Jubiläumsfolge von Was spielst du so erzählt, dass ich es da nochmal angefangen hatte, gerade auf der Konsole das allererste Mal. Was noch diese ungepatchte oder relativ ungepatchte, noch sehr buggy Version ist, auch mit den schlechten Abkürzungen und den falschen Benennungen und noch mit sehr viel mehr Ecken und Kanten als mittlerweile schon die PC-Version. Aber ich schweife ab. Ich war noch nie Oblivion müde, wollte ich sagen. Nicht mal auf der Konsole. Ich habe immer irgendeine Oblivion-Runde laufen. Und ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Aber am Ende gibt es objektive Gründe natürlich, warum ich Oblivion so unerreicht finde. Aber es ist halt schon auch eine extrem subjektive Geschichte. Und das gebe ich immer nur widerstrebend zu. Aber es war halt in gewisser Weise mein erstes Mal für irgendwie vieles in Videospielen. Also es war mein erstes Bethesda-Spiel tatsächlich. Ich habe danach erst Morrowind gespielt. Und auch natürlich Arena und Daggerfall, ganz klar. Das ist ja wohl Ehrensache. Aber es war mein erstes Bethesda-Spiel. Ich habe auch danach erst Fallout dann richtig angefangen und so. Und es war, ich will jetzt nicht sagen, meine erste Open World. Das stimmt nicht ganz, aber schon irgendwie meine erste Open World von dem Ausmaß wahrscheinlich, so mit der Sandboxigkeit, mit der Freiheit, mit der Größe einfach, war es schon irgendwie ein First für mich. Und deswegen ist das natürlich was, da kann dann danach nichts mehr mithalten. Da sage ich dann halt so, ja, mein Gott, Red Dead Redemption, ja klar, aber ist es nicht Oblivion?
Ja, the first cut is the deepest, sagt man ja auch, ne? Ich kenne das auch selber aus meiner so Spielerlaufbahn, dass Spiele eine sehr, sehr tiefe Spuren hinterlassen haben und mir bis heute am Herzen liegen, in denen ich Dinge zum ersten Mal erlebt habe, was Rollenspiele angeht, zum Beispiel in einem Ultima 7, was ja auch schon eine Open World hatte, in der man einfach sehr viel machen konnte. Ne, wie es ja jetzt in den Bethesda-Spielen ist, wo du halt, weiß ich nicht, kannst in eine Taverne gehen und allen Leuten die Teller vom Tisch nehmen, wenn du Bock hast. Oder in die Küche gehen und alles Inventar durcheinander schmeißen. Du kannst Baby in dein Inventar packen, wenn du willst. Du kannst Bilder malen in dieser Spielwelt, Musikinstrumente spielen. Du kannst einfach, und das war für mich damals dieses Erweckungserlebnis, du läufst durch diese Welt wie durch so ein Wunderland.
Ja.
Und schaust, was geht alles? Was finde ich alles? In Ultima 7 damals in den fliegenden Teppich oder ein abgestürztes Raumschiff aus Wing Commander oder sowas. Und ich glaube, und ging es dir ein bisschen so mit Oblivion auch?
Ja, auf jeden Fall. Das hat für mich, ich meine, ich habe damals auch absurderweise super viel. Okay, das ist jetzt irgendwie ein merkwürdiges Ausholen. Aber ich habe damals absurderweise zu der Zeit echt viel 2D-Spiele gespielt. So sei es Strategie, Aufbau, Adventures, keine Ahnung. Ich habe einfach sehr viel 2D zu dem Zeitpunkt gespielt. Und als mir das erste Mal diese Freundin von Oblivion erzählt hat und gesagt hat, ihr Bruder hat da dieses neue Spiel und bla 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 und das wäre bestimmt was für mich, und sie mir so kurz beschrieben hat, worum es geht, habe ich in meiner Vorstellung ein völlig anderes Spiel gesehen. In meiner Vorstellung war das für mich so eine Art 2D-Point-and-Click-Adventure. Und ich habe eine sehr falsche Vorstellung davon gehabt. Und als es dann plötzlich sich diese 3D-Welt vor mir entfaltet hat, ist es nicht so, als hätte ich noch nie 3D gespielt zu dem Zeitpunkt, aber es hat sich diese riesige Welt einfach vor mir entfaltet plötzlich. Und ich dachte so, oh, das meintest du, ich verstehe. Und war völlig überwältigt. Als ich auch das erste Mal aus dem Gefängnis / dem Geheimgang rausgekommen bin, dieser erste Open-World-Moment, hatte ich auch sehr Glück, weil zu dem Zeitpunkt, es ist ja sehr zufällig, was für eine Tageszeit du hast, wenn du das erste Mal rausgehst, je nachdem, wie lange du für das Intro brauchst. Und das siehst du auch vorher nicht, wenn du nicht im Menü guckst. Und ich hatte sehr Glück und bin tatsächlich zum Sonnenaufgang gerade rausgekommen. Und bin rausgekommen und die Sonne ging auf und man sieht so auf der anderen Seite so den Elfenbeinturm und man sieht dieses kleine Boot, dieses Paddelboot unten am Wasser und keine Ahnung, man kommt da so raus und ich dachte so, wow. Und dann ist was ganz Fantastisches passiert. Ich habe dann nämlich gemerkt, dass ich zu viel trage, weil ich habe wirklich alles und ich meine alles. Ich habe jeden einzelnen Gegenstand aus diesem Intro mitgenommen, jeden Knochen und jeden verschimmelten Zombie-Augapfel. Ich
hab und tonnenweise Rattenfleisch.
Rattenfleisch ohne Ende. Und ich wusste ja nicht, was davon wichtig ist oder was davon irgendwie vielleicht ich gut verkaufen kann oder was auch immer. Und wollte nichts einfach so vor allem auch in die Landschaft werfen. Es ist ja auch total umweltunfreundlich. Ich wollte nicht einfach Rattenfleisch in die Landschaft werfen.
Klar.
Hab halt geguckt, ich muss irgendwas abwerfen. Und kann bis heute nicht ganz die Logik dahinter erklären. Aber ich hätte nur eine kleine Sache abwerfen müssen, weil ich genau über der Grenze war. Und hätte noch zum Beispiel meine Handschellen abwerfen können, was absolut logisch gewesen wäre, weil die habe ich ja nicht mehr gebraucht. Die braucht man ja eigentlich nie wieder. Aber ich dachte mir, nee, das ergibt ja keinen Sinn. Ich krieg die ja nicht so ohne weiteres ab. Also die kann ich ja vielleicht erst so rollenspielmäßig, ne, so einfach in meiner Roleplay-Perspektive kann ich die ja vielleicht erst so in der Stadt abnehmen, wenn ich mal bei einem Schmied bin oder sowas. Dann nehme ich die vielleicht ab. Also habe ich meine Hose ausgezogen. Und dann bin ich hosenlos losgelaufen, gestolpert, die Klippe runtergefallen und war tot.
Okay. Gut, ich sag mal, als externer Beobachter ein interessantes Schauspiel. Du siehst, wie unterhalb der Kaiserstadt jemand aus dieser Kanalisation rauskommt, abgekämpft, gerade hinter sich haben, dass der Kaiser da ermordet wurde. Sorry, Spoiler, aber hey, also bitte. Und dann zieht sich die Person erstmal die Hose aus, fällt der Abhang runter.
Ich habe das dann nochmal neu versucht, aber das war auf jeden Fall mein erster wirklich prägender Oblivion-Moment, als ich rausgekommen bin. Und ich schäme mich nicht, das zuzugeben.
Nur, ich finde es also fantastisch. Doch ein bisschen. Wenn jemals eine Oblivion-Serie gedreht wird, muss sie bitte so anfangen.
Das wäre ganz toll, weil du sagst Oblivion-Serie, Serie. Du sagtest Oblivion-Serie, ich habe mich schon gewundert, das heißt doch Serie, Micha, was erzählst du denn da?
Ja, nein. Stimmt, da habe ich mich falsch ausgedrückt, tut mir leid.
Weil du das sagst, ich habe, was halt auch noch so ein Faktor war, weil du meintest von wegen da so überwältigt sein, was man alles tun kann und in dieser Welt so aufgehen, so ging es mir so stark in dem Fall, dass ich halt wirklich extrem besessen fast schon von der Welt von Oblivion war oder streng genommen Cyrodiil. Es ist ja immer noch sehr verwirrend, dass es Oblivion heißt und nicht Cyrodiil. Wahrscheinlich, weil Cyrodiil einfach ein beschissener Name für ein Spiel wäre.
Und jetzt an der Stelle können wir noch mal die Karten auf den Tisch legen. Als ich damals, als wir über Oblivion mal kurz gesprochen hatten, in Was spielst du so, wo mir partout nicht einfallen wollte, wie noch mal diese Dämonenwelt in Oblivion heißt.
Und du das wirklich ganz ernst gefragt hast. Wie heißt denn noch mal diese Welt in Oblivion, diese Welt, Geraldine?
Weißt du, Oblivion, dem Spiel, das den Namen trägt, Oblivion, nein, diese Dämonenwelt.
Die Welt in Oblivion.
Die böse Welt, wo man hinkommt durch diese Oblivion-Tore. Wie heißt die denn?
Oblivion? Ja, das ist das Spiel, Geraldine. Aber ich suche doch nach
dem Namen. Hör auf, mich zu verarschen, ich bin raus. Ja, Mann, okay. Ja,
Cyrodiil. Naja, Oblivion, Cyrodiil. Jedenfalls, ich war so besessen von der Welt von Cyrodiil, dass ich meine, das habe ich auch schon mal erzählt, aber es gehört zu den Geschichten, die ich seltener erzählt habe, also hier kommt sie nochmal, dass ich eine Fanfiction geschrieben habe natürlich.
Nee, das wusste ich nicht.
Ich habe eine Fanfiction geschrieben in der Welt von Oblivion.
Oho.
Ich meine, sie hieß Die Krieger der Drachenflamme.
Okay, das ist ein cooler Titel.
Ja, ich meine, es geht um die Drachenflamme, okay. im weitesten Sinne.
Du greifst ja damit Skyrim schon vor quasi.
Ja, aber es geht ja auch um die, ich sag mal so, das Hauptthema oder eins der Hauptthemen von Oblivion, von der Main Story, ist ja diese Flamme, die quasi am Ausgehen oder Erlöschen ist, weil es kein Erben mehr gibt, keinen rechtmäßigen Nachfolger für den Thron. Und diese Flamme darf nicht erlöschen, weil dann passieren schlimme Dinge und so. Und deswegen habe ich mir damals gedacht, es wäre doch eigentlich mega cool, wenn diese ganze Geschichte, die der Hauptcharakter aus Oblivion erlebt, also die Suche nach dem Erben und der Schutz der Drachenflamme und diese ganze Story, wenn das nicht eine Person wäre, sondern eine Party im Grunde von Leuten. Also mehrere Auserwählte, die das zusammen machen. Und das war im Grunde die Fanfiction. Ich glaube, es waren irgendwie 5 Charaktere oder so, die ich geschrieben habe und die dann zusammen auch hier auf der auf dieser Akademie im Grunde waren. Mein Gott, wie heißt es denn? Diese Wolkenturm-Akademie, wo du auch im Laufe der Hauptstory hinkommst. Und dann quasi auch zur, zur Klinge ausgebildet wirst. Naja, gut. Du gehst jedenfalls zu dieser Akademie, wo du im Grunde zur Klinge ausgebildet wirst, also zur, zum königlichen Wachschutz mehr oder weniger, also eine Spezialform davon. Aber du sollst ja auch im Grunde die Krone beschützen, so. Und ich dachte, hey, das wäre doch mega cool, wenn das so das Setting wäre, teilweise, und irgendwie 5 Leute machen diese Ausbildung in dieser Akademie und werden zur Klinge ausgebildet und sind irgendwie 5 auserwählt und die machen das gemeinsam. Und das war die Fanfiction. Sie war bestimmt richtig gut.
Ja, aber das ist doch das Drehbuch für die Oblivion-Serie.
Ja, ne? Eigentlich schon. Also ruft mich an, wer auch immer. Ich ruft mich einfach an.
Hallo, nach dem großen Erfolg der Fallout-Serie ist es ja nur noch ein Kieselsteinwurf bis zur Oblivion-Serie. Oder der Elder Scrolls-Serie, aber das ist ja jetzt, da wollen wir jetzt mal nicht so sein, wir haben das Drehbuch einfach jetzt schon vorliegen. Hier.
Das stimmt.
Großartig. Warum ist es ein gutes Rollenspiel? Und vor allem, und jetzt pass auf, jetzt können wir nämlich ein bisschen auch die Griechenfrage noch stellen, die im Hintergrund rumwabert, weil Elder Scrolls geht ja noch weiter, also hoffentlich zumindest. Noch wissen wir nicht, wann die Elder Scrolls 6 kommt, aber glaubst du, dass, egal was sie machen, dieses neue Spiel dich nochmal so packen könnte, wie es ein Oblivion getan hat?
Boah, das ist eine richtig schwere Frage. Ich glaube, nein. Wenn es wirklich konkret um das gleiche Gefühl geht. Ich glaube halt, dass wir alle ein oder eine Handvoll von solchen Spielen oder Filmen oder irgendwas haben, was uns was bedeutet, wo man ja gerne sagt, oh, ich wünschte, ich könnte das nochmal zum ersten Mal erleben, weil das ein Gefühl ist, was man einfach nicht reproduzieren kann. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht Dinge gibt, die mich absurd begeistern. Das habe ich ja dann auch an Skyrim zum Beispiel gemerkt, als Skyrim dann rauskam, wo ich natürlich, der Hype war unermesslich vorher. Ich habe wirklich, ich konnte nicht schlafen und nicht essen vor Aufregung. Ich habe Mathe geschwänzt an dem Tag, als es rauskam, am 11.11.2011. Hatte ich eine Doppelstunde Mathe, habe ich geschwänzt, bin in den lokalen Elektronikhandel gegangen, wo ich meine Vorbestellung betätigt habe. Und habe mir das geholt, zusammen mit diesem T-Shirt, was damals dabei war, was ich bis heute habe. Es war mal schwarz, es ist mittlerweile so ein verwaschenes dunkelblau-grau. Ich trage es immer noch ab und zu.
Ich hatte das auch und hatte es mal beim Streichen an in der Wohnung und da ist es so eingesaut worden, dass es hinüber war.
Oh mein Gott, das ist doch jetzt, also.
Deswegen, ich sag ja, wenn du noch mehr Gründe brauchst, um dieses Gespräch einfach wutentbrannt beenden zu können, dann here's one.
Nein. Ich bin ganz entspannt. Jedenfalls habe ich natürlich Skyrim auch, also ich saß da, das war ja auch noch ein langer Tag, habe ich extra Mathe geschwänzt und dann war Steam irgendwie mit den Servern völlig überlastet. Und dann konnte man das irgendwie ewig nicht runterladen und dann sind irgendwie viele Stunden vergangen. Damals habe ich noch in Facebook-Gruppen dann geguckt, ob es irgendwelche Tipps gibt, wie man die Installation lokal machen kann und so. Und dann habe ich so einen Weg gefunden, dass man das lokal installieren konnte und Steam umgehen konnte und dann ging es schneller. Und bis dahin war abends und ich saß da irgendwie, ich hatte mir Sushi bestellt, ich hatte das T-Shirt an, ich war völlig im Eimer, ich hatte Augenringe bis hier unten, weil ich war so gestresst, weil ich wollte Skyrim spielen. Naja, und dann konnte ich Skyrim spielen und dann habe ich das ganze Wochenende durchgespielt und es war glorreich. Aber es war nicht mehr das Gleiche wie bei Oblivion.
Warum?
Du stellst so schwierige Fragen.
Ja, dafür bin ich da. Es ist ja auch ein bisschen Therapie jetzt an der Stelle, muss man sagen.
Es ist in vielerlei Hinsicht auch einfach eine andere Atmosphäre gewesen. Ich glaube, da kommt so vieles zusammen. Also es gibt natürlich mechanische Dinge, die ich schon oft erzählt habe, die ich in Oblivion zum Beispiel lieber mochte. Ich mochte das Quest-System in vielerlei Hinsicht lieber. Ich habe viele Dinge an dem Skyrim-Quest-System, was hauptsächlich lautet, geh in ein Dungeon und besorg uns Gegenstand X, habe ich auszusetzen. Oblivion war teilweise noch sehr viel verrückter und kreativer und hat neue Mechaniken eingeführt, extra nur für eine Quest oder so. Du siehst aus, als würdest du kurz was sagen wollen, weil ich werde noch eine Weile reden.
Nee, rede weiter. Ich finde das total spannend und faszinierend.
Okay.
Ich sehe immer so aus, als würde ich gerade was sagen wollen, weil mir einfach so viel Micha drin ist, der raus möchte. Aber nein, nein, das... Nee,
bitte. Okay, gut, weil es folgt ein langer Monolog. Es gibt super viele objektive mechanische Gründe, die ich schon oft genannt habe. Wie gesagt, Questsystem mochte ich in Oblivion viel lieber. Gab es tatsächlich viele Kleinigkeiten in Oblivion, über die viel zu wenig geredet wird. Aber zum Beispiel Kleidung in Oblivion war tatsächlich viel besser und kreativer und liebevoller als in Skyrim. Weil in Oblivion ist da unfassbar viel Designliebe reingeflossen, wie Kleidung funktioniert hat. Du konntest ja Kleidung tatsächlich aufsplitten in Oberteil, Unterteil, Schuhe. Also mit Kleidung meine ich wirklich nicht Rüstgegenstände. Plus du hattest noch irgendwie Ketten und Ringe Kopfbedeckung gegebenenfalls. Oder du hattest halt einen Einteiler und dann Schuhe und den Rest. Und das war alleine schon irgendwie sehr, sehr cool, weil du auch Kleidung und Rüstung miteinander kombinieren konntest. Du konntest zum Beispiel eine normale Hose, aber Rüstungsstiefel tragen oder so, wenn man in der Stadt unterwegs war. Und ich habe ja nun immer gern Roleplay gemacht und habe halt gern irgendwie passende Sachen angezogen. Wenn ich auch gereist bin, habe ich mir irgendwie so Reisesachen angezogen, keine Ahnung. Und du konntest halt sehr gut Sachen miteinander kombinieren und ausprobieren. Und das war irgendwie alles sehr, sehr cool. In Skyrim haben sie das dann total geändert, weil du eigentlich nur noch diese Komplettsets anziehen konntest. Du konntest gar nicht mehr wirklich Kleidung und Rüstung gut miteinander kombinieren, weil du hattest immer nur so, keine Ahnung, irgendwas, was dann hieß Bauernkleidung, Kochkleidung, elegante Kleidung. Aber das war halt immer so ein Komplettset für alles einfach. Und das fand ich zum Beispiel voll schade, solche Kleinigkeiten.
Um kurz einzuhaken, weil das finde ich mega spannend, weil es ja einfach zeigt, es steckt auch Rollenspiel in solchen an sich mechanisch vernachlässigbaren Features.
Komplett.
Ne? Wo du sagst, okay, das sind nicht die großen Sachen, das ist nicht das Kampfsystem, das ist nicht das Zaubercrafting, was ein Elder Scrolls hat. Das ist jetzt nicht irgendwie die Open World und ihre Freiheit, sondern es ist die kleine rollenspielerische Freiheit, dich so zu kleiden, wie du es der Situation für angemessen hältst.
Ja.
Und das sind Dinge, und das ist, finde ich, das ist was ganz Tolles, weil ich glaube, das ist sowas, das kann man nicht erwarten, wenn man in so ein Spiel reingeht. Also, ne, wenn ich halt die großen Dinge sehe, was auch dann damals beworben wurde, marketingmäßig bei Oblivion, ne, logischerweise die Open World, die Story mit der Kaiser, der stirbt, und die Daedra-Dämonen und sowas. Aber oft sind es dann diese Kleinigkeiten, die dich umso mehr verzücken, weil du sie halt nicht erwartet hättest. Und dann denkst du, ja, Oh geil, das geht.
Ja, komplett. Weil ich würde niemals sagen, dass das Kampfsystem oder das Magiesystem oder irgendwas in die Richtung an Oblivion jetzt das besonders Tolle wäre, würde niemand sagen.
Ach, das Magiesystem schon. Ich finde, das Magiesystem von Elder Scrolls verdient einfach eine Blume ins Knopfloch, weil es einfach dieses Spellcrafting hat.
Ja.
Weil man halt einfach irgendwie sich zaubert. Dann kannst du irgendwie Charm, Confusion auf mehrere Ziele im Umkreis machen und dann wirfst du das einmal in die Mitte einer Stadt, lehnst dich zurück und schaust zu, wie alle durchdrehen oder so. Das ist ganz cool, aber ich gebe dir recht, es ist an sich mechanisch jetzt nicht überragend toll. Oder
ja, ich meine, das Magiesystem von Elder Scrolls generell, stimme ich dir schon zu, Oblivion konkret war halt auch sehr frickelig.
Ja,
ich habe halt auch immer nicht so gern gezaubert. Aber es war auf jeden Fall, also ich glaube, das meiste, was ich daran so schätze, ist genau das, was du sagst. Dieser Rollenspielaspekt, diese Details, diese atmosphärischen Details. Wie gesagt, ich könnte noch Stunden über Kleidung reden, weil mir da mal Sachen aufgefallen sind, die total faszinierend sind, wie dass halt für die NPCs auch Kleidungsstücke in Oblivion natürlich aufgeteilt waren in die jeweiligen sozialen Schichten für Kleidungsstücke, die sie möglicherweise tragen konnten. Und über diese Kleidungsstücke konntest du sie dann identifizieren. Und das hatte dann teilweise auch mit dem Material zu tun, aus dem diese Kleidungsstücke bestanden. Und dieses Material war historisch nachvollziehbar vielleicht, warum es teurer oder günstiger war. Und es gab mehrere soziale Schichten, in die sie so eingeteilt wurden. Und das war zum Beispiel super spannend. Und das wurde dann auch relativ vernachlässigt oder vereinfacht in Skyrim. Obwohl es dann natürlich immer noch so war, aber es war vereinfacht. Es hatte, glaube ich, weniger Stufen und war weniger komplex. Du siehst schon wieder ganz aufgeregt aus.
Na, weil das was ist, was ich noch nie gehört habe. Mhm. Also das wusste ich nicht. Und das ist für mich ein Teil des Zaubers von Bethesda-Rollenspielen. Das gilt auch für Skyrim. Es gilt in geringerem Maße, aber weil man da vielleicht auch noch nicht so viel weiß, auch für Starfield. Aber Das Tolle ist, dass ich auch Jahrzehnte nach Release noch Dinge höre, die ich nicht wusste. Ist ja verrückt.
Ja, das ist so schön. Ich erzähle so gern Leuten Sachen, die sie noch nicht gehört haben über Oblivion. Ich weiß, dass du dir heute vorgenommen hast, mir eventuell noch Sachen zu erzählen, die ich noch nicht gehört habe.
Du wirst alles so wissen.
Ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Mhm. Ja, mein Gott, Kleidung, wie gesagt, ich zügel mich noch weiter über Kleidung zu reden, aber da gab es viele wundervolle Details, die total toll waren. Mag ich persönlich ja auch, ehrlich gesagt, die Welt von Oblivion bisher am liebsten, wenn man Morrowind und Cyrodiil und Himmelsrand so aneinander reiht. Ich weiß, dass ich damit, ich sag mal, in der Minderheit bin. Die meisten Leute mögen entweder das, also Himmelsrand von Skyrim am liebsten oder sind halt Fan von dieser wirklich sehr abgefahrenen Weirdness von Morrowind. So dieses sehr Außergewöhnliche, dieses Pilzige und Vulkanige und Aschige. Und ich mag das auch sehr gern. Aber Oblivion, oh, ich weiß nicht, die Welt von Cyrodiil ist total unterschätzt von Leuten, die keine Ahnung haben. Nein, Quatsch, Cut. Leute, die es entweder nicht gespielt haben oder länger nicht gespielt haben und es vielleicht irgendwie anders in Erinnerung haben oder sich was anderes drunter vorstellen oder die es einfach nicht mögen. Ich verzeihe das den Leuten, wenn sie es einfach nicht mögen. Aber es wird unterschätzt, weil viele Leute sagen, das ist doch dieses total typische High-Fantasy-Gedöns. Und das stimmt halt nicht wirklich, weil Cyrodiil ja in der Mitte von Tamriel liegt und eingegrenzt ist von fast allen, nicht allen, aber fast allen anderen Gebieten, also Heimatorten von den verschiedenen Völkern aus Elder Scrolls. Und du merkst an jeder Ecke so die Einflüsse an den Grenzen. Also natürlich du merkst den Einfluss von Himmelsrand in Brumar oben im Norden, weil da die Grenze zu Himmelsrand ist. Und du merkst Schwarzmarsch so unten, von unten rechts kommend, wenn du unten nach Bravil gehst, weil das einfach auch so ein brackiges, sumpfiges Scheißgebiet ist. Und du merkst du von allen Ecken die Einflüsse kommen und das ist irgendwie super schön. Also zum Beispiel auch natürlich dann an Vil, eine meiner Lieblingsstädte, die an der Goldküste ist, was so ein total tolles Hafengebiet ist, von wo aus du dann theoretisch in Tamriel entweder in diesen etwas orientalischen Bereich von Hammerfell eben fahren könntest oder auch Richtung Hochelfen auf die Somerset-Inseln. Und da merkst du irgendwie sehr, weiß ich nicht, die Einflüsse. Ich finde das total schön. Das ist noch so ein Faktor, den ich da irgendwie fühle wie bei keinem anderen Elder Scrolls und der mir das, was mir Skyrim nicht wiedergegeben hat, einfach nicht in dem Ausmaß.
Ja, das kann ich verstehen, weil es Skyrim ist halt sehr so Rand der Welt. Ne? Es heißt ja auch Himmelsrand. Ne? Es ist das eines der Enden, genauso Morrowind, diese Insel Vardenfell, ne, die halt irgendwo weit ab vom Festland liegt als ein Ende der Welt und in Cyrodiil bist du mittendrin. Es ist das Zentrum des Kaiserreichs. Versinnbildlich dadurch diese Kaiserstadt, die von überall siehst, auch aus Orientierungsgründen natürlich immer dann diesen riesigen Turm, welchen Sinn auch immer dieser Turm hat, warum man so einen riesigen Turm bauen möchte oder so. Aber es gibt ihn und er, ne, damit man ihn sehen kann von weitem einfach. Der war Uriel wichtig, so einen großen Turm zu haben.
Es war ihm nicht viel wichtig im Leben, aber dieser Turm, der hat ihm was bedeutet. Ja, es gibt ja einen ganz tollen, gibt ja ganz tolle Varianten, Speedruns zu machen natürlich von Oblivion. Und ohne jetzt einfach mal vorsichtshalber das Ende zu spoilern, aber ich sag mal, es ist für das Ende relevant, dass du nach oben in diesen Turm kommst.
Das stimmt.
Und das kommst du nicht ohne weiteres, wenn du die Story nicht gespielt hast, eigentlich. Aber es gibt natürlich Speedrun-Strats, mit denen du einfach direkt in diesen Elfenbeinturm rennst und zum Beispiel mehrere Löffel übereinander stapelst und dann nach oben kommst. Und das ist dann zum Beispiel eine Speedrun-Methode, Oblivion, innerhalb von, ich weiß nicht, was aktuell der Weltrekord ist, sagen wir mal 3 Minuten.
Der Weltrekord sind 2 Minuten und 18 Sekunden aufgestellt von Karsto.
Ey, guck, 3 Minuten war gut geschätzt.
Ja, war gar nicht schlecht. 2 Minuten, 18 Sekunden sich durchgeglitscht. Einfach durch das Ding. Hervorragend. Kapsel.
Sehr gut. Ja, mein Gott. Also absolut, was du sagst. Im Grunde ist für mich zumindest, und ich weiß, dass das voll subjektiv ist, aber für mich ist Elder Scrolls bisher in keinem anderen Spiel so sehr Elder Scrolls gewesen wie in Oblivion, weil es so dieses blühende Leben hat. Du bist mittendrin, wie du sagst. Du hast Einflüsse von jedem Volk im Grunde, was existiert in The Elder Scrolls. Und in Himmelsrand sind ja nun die Nord nun mal sehr präsent, weil sie nun mal die Hauptrolle spielen. Und natürlich kommen auch die anderen Völker vor und du kannst jedes Volk spielen, aber du spürst viel weniger von den Einflüssen und es ist viel weniger Elder Scrolls als wirklich einfach nur Himmelsrand. Und Oblivion ist irgendwie alles von, keine Ahnung, Tamriel und Elder Scrolls. Und da steckt so viel drin. Das ist irgendwie, das hat alles.
Ja, eins hat's nicht. Das war auch einer der Gründe, warum ich es nicht so cool fand damals von Morrowind kommend. Und das sind Dwemer-Ruinen.
Ja, Dwemer-Ruinen mag ich auch sehr gern.
Ja, das war immer mein Lieblingsding. Ich bin ja eh ein großer Freund von Ruinen. Ich liebe es, in so alte Gemäuer hinabzusteigen und rauszufinden, was da drin ist und was im Idealfall damit passiert ist. Und die Dwemer, für alle, die das nicht kennen, sind sozusagen die, naja, manche sagen Zwerge, andere sagen Untergrundelfen, ne? Also ein Volk aus dieser Oblivion-Welt, das aber verschwunden ist. Und es hat so Steampunk-Ruinen hinterlassen mit geheimnisvollen Gerätschaften und dampfenden Maschinen, deren Zweck aber schon lange in der Geschichte verloren ist, weil halt einfach die Erschaffer nicht mehr da sind. Man bekommt ein bisschen einen Hint, was passiert sein könnte in Morrowind. Ne, da steckt das ein bisschen drin. Aber es ist nicht vollständig aufgeklärt. Und ich hoffe, sie werden es auch nie aufklären, weil das eines der Mysterien ist, wo man sich einfach im Kopf selber so viele Geschichten zurechtlegt, dass jede Erklärung, die Bethesda geben könnte, enttäuschend wäre.
Wirklich?
Die wurden von Aliens entführt. Naja, wie auch immer.
Wirklich? Ich habe immer, also ich weiß nicht genau, ob ich noch dazu stehe, aber ich weiß, dass ich früher oft gesagt habe, auch als in Skyrim die Dwemer so wahnsinnig präsent waren und da oft drüber geredet wurde und man dann wieder die Ruinen erkunden konnte, habe ich immer gedacht, es wäre verdammt cool, wenn in dem nächsten Elder Scrolls oder irgendeinem Elder Scrolls, ich meine, wenn wir ehrlich sind, werde ich nur noch das nächste erleben. So alt wird kein Mensch, dass ich das übernächste noch erlebe. Aber in irgendeinem, sagen wir dem nächsten Elder Scrolls, wäre es mega cool, ich weiß nicht, die Dwemer plötzlich da zu haben. Also ich weiß nicht, entweder die Dwemer zum Beispiel auch selber spielen zu können als Volk, oder dass das Teil der Hauptstory ist, dass sie plötzlich auftauchen und man denkt sich, wo waren sie denn? Wo sind sie denn hin gewesen? Und dass man das alles dann irgendwie aufklärt, hätte ich mega toll gefunden, aber auch nur, weil ich großer Zwergen-Fan bin und das halt nur mal das Nächste ist, was man an Zwerge rankommt. Und weil es, wie du sagst, immer so mysteriös war, man weiß halt, es hat mit dem diesem großen Ereignis am Roten Berg zu tun, mit dieser Schlacht am Roten Berg. Und es gibt halt verschiedene Variationen von der Geschichte, was passiert ist, wie das halt so ist mit Geschichte. Sie ist halt unzuverlässig und manche sagen, sie sind einfach bis auf den letzten quasi getötet worden und manche sagen, sie waren plötzlich weg und niemand weiß, was passiert ist. Und finde ich super. Ich habe schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede.
Ja, und das gab's halt in Cyrodiil nicht, in Oblivion, sondern nur diese Eileiden-Ruinen, die man da erkundet.
Eileiden, ja.
Eileiden? Heißt es wirklich Eileiden?
Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe das immer so gesagt, aber
Eileiden.
Ich meine, die Sache ist, in Oblivion sprechen ja auch die Sprecher Sachen grundsätzlich falsch aus.
Das stimmt, und unterschiedlich.
Ja.
Ja, Shadinal, hier in Shadinhall, Shadinal, Cadinhall.
In Skyrim. Ich bin mir relativ sicher, dass sie, dass mehrere Leute das Eileiden nennen in der deutschen Version. Und deswegen hat sich das bei mir eingebrannt. Ich glaube aber, dass es nicht ganz richtig ist.
Ja, ein Eileiden klingt irgendwie wie eine, wie was, mit dem man zum Doktor müsste. will da gar nicht näher drauf eingehen. Aber ja, definitiv. Also die fand ich halt langweilig. Weil das waren halt das waren so recht generische Fantasy-Ruinen voller Leuchtsteine. Ja, da hängen dann die Nekromanten drin und diese Ruinen an sich sehen cool aus, weil sie wie so ausgeblichene Knochen halt in den Himmel ragen. Du hast vorhin schon gesagt, so Elfenbein-Ruinen, ne, das ist schon ganz cool, auch wenn man zum ersten Mal rauskommt und direkt so eine Ruine sieht nach der Kanalisation oder der Kaiserstadt. Und natürlich jeder direkt dahin geht und rein, also schreibt in die Kommentare, wenn nicht sofort zu dieser allerersten Ruine gegangen ist, die man sieht, wenn man rauskommt aus der Kanalisation, um dann unten gegen diesen Nekromanten zu kämpfen.
Macht ja, aber jeder. Wahrscheinlich wird man als erstes von der Schlammkrabbe aufgehalten.
Ja, das kann sein. Dann hörst du diese Kampfmusik und siehst mal wieder noch nichts,
ja.
Wie es immer ist. Zum Glück gab's aber die, wie hießen sie, Klippenkreischer nicht mehr.
Klippenläufer.
Klippenläufer, ja, genau. Ja. Diese fliegenden Scheißviecher aus Morrowind, den schlimmsten Gegner der Geschichte. Da nehme ich jede Schlammkrabbe.
Ja. Aber es gibt diesen fantastischen Cliff Racer Song. Das singt einer von den Bettler, der Stadt singt. Manche singen ja so vor sich hin. Auch in Oblivion am Hafen gibt's ja den einen, der diesen einen Song singt über Gott. Ich habe sonst immer einen Ohrwurm davon. es fällt mir gleich wieder ein. Ach hier, die Holde Maid am Wegesrand, das singt ja doch. Es ist ein Klassiker. Es ist ein Klassiker der Musikgeschichte. Und es gibt jedenfalls den einen Bettler, der den Song singt, Song ist viel gesagt, er singt halt ein bisschen besoffen vor sich hin, über Klippenläufer. Im Englischen ist das halt ein Banger. Es ist wirklich erst viel besser, als er sein sollte. Da hat offensichtlich jemand einfach besser gesungen, als ihm aufgetragen wurde im Tonstudio. Und da gibt's einen Remix zu, der einfach klingt wie ja, so ein bisschen Born to be Wild, so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen so ein Motorrad-Song, so Motorrad-Rocker-Song ungefähr, mit Cliff Racer Fly So High, ist ganz toll.
Ja, okay. Ich hoffe ja, dass man in The Elder Scrolls 6 einfach einen Cliff Racer spielen kann, der Leute nervt. Hey, vielleicht, wenn sie tatsächlich so verrückt wären, da irgendwie einen Multiplayer einzubauen in Elder Scrolls 6, dass dann andere Leute dann da rumlaufen, so ein bisschen ISO-mäßig, ne? Elder Scrolls Online, und dann bin ich aber ein Klippenläufer und komme dann immer aus dem Nichts und mach so, kämpf doch mal nach oben, was super und nervig ist und umständlich.
Oh mein Gott, das ist ja wie, ich bin mir sicher, dass ich das in irgendeinem Podcast mal erzählt habe, ich weiß aber nicht in welchem. Als ich irgendwann mal über meine Liebe zu alten Flash-Games berichtet habe, habe ich doch erzählt von diesem furchtbaren Flash-Game Fly Like a Bird 2, wo man als Taube Leuten auf den Kopf scheißt?
Das, ja.
Im Multiplayer?
Ich habe nicht... Im Multiplayer?
Ja.
Bitte?
Ja,
das klingt wie eine GTA-Mod. Es gibt bestimmt einen GTA-RP-Server, wo das möglich ist.
Oh, das wäre toll. Aber ja, so klingt das jedenfalls. Deswegen, muss ich da bei dir sein. Obwohl ich natürlich sage, Multiplayer für Elder Scrolls ist eine absolute Katastrophe, möchte ich überhaupt nicht. Außer lokaler Koop vielleicht. Zweier-Koop, Dreier-Koop, keine Ahnung. Damit ich meine Krieger der Drachenflamme-Fantasie ausleben kann, aber ansonsten.
Das war ja damals ihre Idee für Elder Scrolls Online, dass ja dessen Entwicklung parallel mit Oblivion ja begonnen hat und schon begonnen hat, glaube ich, bevor Oblivion sogar erschienen ist, dass sie einfach gesagt haben, naja, lass doch einfach das machen mit Multiplayer. Und dann ist es aber ein MMO geworden und größer geworden und auch erfolgreich geworden, ne, tatsächlich. Aber damals schon, als wir nichtsahnenden Tröpfe Oblivion gespielt haben, haben sie schon angefangen, diese Multiplayer-Fantasie zu entwickeln.
Ja, mei.
Kann man machen. So, ich habe hier ganz viele Trivia-Fakten aufgeschrieben, wo du einfach jetzt smirken kannst, wenn ich sie vorlese, weil du sie natürlich schon lange kennst. Aber vielleicht kennen sie ja noch nicht alle, die uns jetzt zuschauen oder hören. Deswegen, wusstest du, dass die Stadt Windersell nach Vin Diesel benannt ist?
Das klingt komplett ausgedacht. Ich glaube, das ist ein Fakt, den du eingebaut hast, um zu überprüfen, ob ich einfach nur Ja sage.
Kontrollfrage.
Nein,
es ist wirklich so. Es ist wirklich so, weil nämlich der Film Der Baby-Nator von Vin Diesel in Bethesda, Maryland spielt. Und deswegen haben sie Windersell, eine komplette Stadt, nach Vin Diesel benannt.
Wo liegt denn, ich bin gerade komplett verwirrt, das klingt für mich nach einer ausgedachten Stadt. Wo liegt denn Windersell?
Das weiß ich doch nicht. Windersell, irgendwo an einem See, da wo die Bäume sind. Lass mich den nächsten Fakt einfach vor.
Okay, währenddessen, ihr werdet mich tippen hören, werde ich das live überprüfen.
Vielleicht ist das wirklich ein erfundener Fakt, aber dann werden wir es gleich wissen. Wusstest du, dass der Wirt der Schenke zum schlechten Omen im Originalspiel keine Hose trägt?
Ja, das bin ich. Ich bin der hostlose Wirt.
Wusstest du, dass wenn man sehr oft ins Gefängnis kommt, die Wachen irgendwann freundlicher werden und dich besser behandeln und nicht so arschig sind dann zu dir?
Nein, das wusste ich nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich fast nie ins Gefängnis gegangen bin.
Ja.
Weil, wichtiger Fakt, man wird ja, also ich finde es grundsätzlich okay, ins Gefängnis zu gehen. Man kriegt halt irgendwie so ein bisschen so einen Abzug auf seinen Levelfortschritt. Damit kann ich leben. Womit ich nicht leben kann, ist, dass dir all deine gestohlenen Gegenstände abgenommen werden. Auch die, die mit dem eigentlichen Verbrechen gar nichts zu tun hatten. Das finde ich persönlich unfair. Ich möchte das nicht, weil ich habe immer die Taschen voller geklauter Gegenstände und weiß oft nicht, was war geklaut und was nicht. Also du hast theoretisch das Symbol, aber ich habe ja scheiße viel dabei und ich merke mir ja nicht, was geklaut war. Und dann weiß ich nicht, was sie mir weggenommen haben und das macht mich nervös.
Ja,
deswegen bringe ich sie dann immer um in der Regel.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ich darf mich übrigens korrigieren, Windersell ist tatsächlich keine Stadt, sondern eine Eileiden- oder Eileiden-Ruine. Deswegen kennt die keiner. Aber es ist ein Spiel.
Guck, es war die Kontrollfrage. Ich habe nämlich aufgepasst. Das ist nämlich gar keine Stadt.
Das habe ich nur als Trick eingebaut an der Stelle.
Clever.
Aber wusstest du, dass man am Meeresgrund vor Anvil einen Helm finden kann, mit dem man unter Wasser atmen kann?
Ja.
Okay. Wusstest du, dass Mitglieder der Magiergilde nicht mit dir sprechen, wenn du eine Nekromantenrobe anhast?
Nein, weil ich mich überhaupt nicht interessiere für die Magiergilde.
Das finde ich halt super. Ich finde, es ist ein Merkmal für ein gutes Spiel. Bei Gothic gilt das ja auch, wenn man sagt, nee, die anderen Mistfraktionen außer der ich beigetreten bin, selbst wenn es geht, selbst wenn ich mehreren beitreten kann, die interessieren mich überhaupt nicht.
Ja.
Ja, so geht's mir mit der Kriegergilde zum Beispiel.
Es ist fair. Ich werde halt nicht warm mit der Magiergilde. Ich habe sie halt bestimmt irgendwann mal gespielt, der Vollständigkeit halber, aber pff.
Die Diebesgilde lehne ich auch einfach kategorisch ab, weil ich niemanden spiele, der Sachen klaut. Das stimmt so nicht. Ich klaue eigentlich immer alles zusammen, was nicht nied- und nagelfest ist, aber die Diebesgilde ist mir moralisch zu verwerfen. Auch wenn sie eine fantastische Questlinie hat.
Hey, du liebst die dunkle
Bruderschaft. Eine der besten, die es gibt, aber nee.
Micha, nee. Du liebst die dunkle Bruderschaft und du sagst, die Diebesgilde ist dir moralisch zu verwerfen.
Nee, die dunkle Bruderschaft finde ich auch. Das ist halt so, ne, weiß ich nicht, ne, also, ist halt diese, ne. Aber die, na ja. Aber die sind wenigstens konsequent, weil die Liebesgilde klaut sich halt alles zusammen.
Das ist auch nur konsequent. Ist ja unfassbar. Du hast völlig recht. Sie haben in Oblivion wirklich die beste Quest. Also ich sag das immer, das ist meine liebste Questlinie in Oblivion. Sie ist natürlich irgendwo gleich auf, auch mit der dunklen Bruderschaft, aber sie ist noch ein Ticken besser irgendwie. Ich weiß nicht, sie ist so krass. Das haben sie nie wieder so hingekriegt. In Skyrim ist das leider, sind sie komplett überfordert damit, weil sie dachten, mein Gott, wir haben halt schon unseren Höhepunkt erreicht mit den Diebesgilden-Quests und jetzt brauchen wir irgendwie was Neues. Und dann haben sie halt so ein bisschen aus Verlegenheit diese Nachtigallen-Geschichte eingebaut, dass es halt noch diesen Nachtigallen-Kult gibt um die Diebesgilde herum, damit es halt noch irgendwie mehr ist. Genau wie halt die Kämpfergilde irgendwie auch nichts mehr zu bieten hat, haben sie gesagt, ach so, dann machen wir noch Werwölfe, keine Ahnung. Es wurde halt irgendwie sehr viel dazugepackt, weil ihnen nichts mehr eingefallen ist, was sehr schade ist. Aber in Oblivion war die Diebesgilde einfach Chefskiss. Das war, Das hatte alles.
Das haben sie auch tatsächlich nicht mehr so hingekriegt, auch in Starfield ja nicht. Ich finde, die Fraktionsquestlinien sind immer noch eine der besseren Geschichten aus Starfield, ne? Diese Jagd nach diesem Exomorph, Xenomorph, Dingsbums, Alien-Viech da in der Navy, beziehungsweise in der Stadtwacht, ihr wisst schon wo, in der einen Gilde, der man beitreten kann da in Starfield bei den United Systems Rangers, Marshals, Guys. Was das für tiefe Spuren hinterlassen hat, einfach wie ich mir alles merken kann, was ich in Starfield erlebt habe. So, aber sie kriegen es nicht mehr so gut und überraschend und auch prägnant hin. Es gibt schon ein paar Twists und Turns in diesen Fraktionsgeschichten, aber das finde ich, die Hauptstory ist für mich eh immer so ein, ja, komm, dann ist es halt irgendein Götterquatsch, ne, in Elder Scrolls oder sowas. Was auch wieder ein bisschen unfair ist, weil Daggerfall hatte noch eine variantenreichere Geschichte damals, aber, oder mit mehr Tiefe und mit mehr Intrigen und Hintergehen, fast so ein bisschen Game of Thrones mäßig. Aber so im Großen und Ganzen gehe ich nicht in Elder Scrolls und erwarte da eine Hauptgeschichte mit einem wahnsinnigen Tiefgang. Hat ja Starfield auch nicht. Aber diese längeren Questlinien sind eigentlich, Nebenquestlinien sind eigentlich die, wo die Spiele oft glänzen.
Komplett.
Und ja, und das haben sie damals auch.
Ich habe das jetzt, also das muss ich einfach nochmal wiederholen, das habe ich tausendmal erzählt schon, aber nur um es nochmal zusammenzufassen für wirklich alle, die gar nicht wissen, wovon wir reden bei der Diebesgilde, warum die toll ist. Die Diebesgilde-Quest ist so fantastisch, sie hat nicht nur eine Aufnahmeprüfung, die tatsächlich Skill oder smartes Austricksen erfordert, wahlweise, und die du tatsächlich verlieren kannst im Grunde, diese Aufnahmeprüfung. Sie hat auch diesen Faktor, dass du erstmal von der Diebesgilde erfahren musst und erstmal rausfinden musst, wo die Aufnahmeprüfung und wann sie stattfindet, damit du da hingehen kannst. Das ist erstmal ein kleines Rätsel, was du auf verschiedene Arten rausfinden kannst. Dann hast du diese fantastische Aufnahmeprüfung. Dann hast du echt coole Aufträge im Laufe der Zeit, die irgendwie teilweise miteinander zusammenhängen und wo du einfach richtig tolle Heists machst und so. Dann hast du am Ende, kleiner Spoiler als Warnung, hast du am Ende die Möglichkeit, tatsächlich wortwörtlich eine Elder Scroll zu stehlen. Wie cool ist das?
Die gibt's und wirklich?
Dann, ja, natürlich gibt's die.
Ich dachte, ja, ich weiß, dass es sie gibt. Ich habe nur jetzt für das Publikum gesprochen.
Ah, ja.
Ich bin ja eure Stimme.
Wie heißt nochmal diese Stadt in Oblivion? Ja, die gibt es physisch. Und du stiehlst eine und guckst sie hoffentlich nicht an, weil dann erblindet man ja der Geschichte nach. Und dann am Ende, zum Finale, wird man selber zum Graufuchs, dieser wahnsinnig coolen, mystischen Figur, die ganze Zeit der Anführer der Diebesgilde ist. Und dann wirst du selber zum Graufuchs. Und dann weißt du, dass diese ganzen Fahndungsplakate in der Stadt alle jetzt nach dir suchen und nicht mehr nach diesem anderen Typen. Und das finde ich fantastisch.
Ja. Ja, das ist großartig. Es gibt eh so viele, also ich meine, wem erzähle ich es denn? Aber es gibt so viele tolle Quests in diesem Spiel, was tatsächlich auch welche sind, an die ich mich noch erinnere, weil entweder habe ich sie damals selbst gespielt, ne, wie die berühmte Trollgemälde-Quest, wo man in ein Gemälde steigt und da die Trolle austerpentint.
Ganz toll.
Das sehr ist verbackt, ganz fantastisch. Aber ganz toll. Aber natürlich auch die Quest, von der du mir erzählt hast und die ich jetzt extra nachgespielt habe, weil ich sie nie gefunden habe, so wie ganz viele Sachen in Oblivion, die ich nie gefunden habe, wo man in einer Taverne übernachtet, die auf einem Schiff untergebracht ist. Ja. Und dann wird dieses Schiff, während du schläfst, von den vier dümmsten Piraten der Menschheitsgeschichte entführt. Und dann wachst du halt auf hoher See auf und musst dafür sorgen, dass dieses Schiff wieder zurückgebracht wird, sozusagen. Mhm. Das ist ganz wundervoll.
Ganz, ganz toll. Da habe ich ja auch schon mehrmals die Geschichte erzählt, als ich die das erste Mal versehentlich getriggert habe, weil man das ja nicht weiß. Man übernachtet ja da einfach nur. Es ist halt so eine normale Pension. Und dann wird das Schiff halt entführt und du bist plötzlich mitten auf dem Meer. Und als mir das erste Mal passiert ist, ist das gleichzeitig passiert mit meiner Rekrutierung der Dunklen Bruderschaft. Und es standen plötzlich zwei Leute in meinem Zimmer, die was komplett anderes von mir wollten. Und ich dachte mir so, woher? Also erstmal stand so ein Pirat in meinem Zimmer vor meinem Bett und meinte, hallo, ich bin ein Pirat. Ich raube dich jetzt aus. Keine Ahnung, was Piraten so sagen, ne?
Ja, ganz normales Piraten-Ding.
Absolut, Piratensprech. Ich ermorde dich jetzt, weil, keine Ahnung,
Mörder-Piraten. Ich fühle mich total in so einen Piratenfilm versetzt gerade.
Ja, Wahnsinn. Also, ich war ja auch...
Ich ermorde dich jetzt.
Ich habe ja auch in Flucht der Karibik mitgespielt, das wissen wir
ja. Ja,
und dann steht halt plötzlich noch dieser Typ, dieser Rekrutierer in seiner roten Kutte von der Dunklen Bruderschaft auch daneben und sagt so, hallo, ich habe gehört, du hast jemanden ermordet. Das finden wir cool. Hier ist dein Brief. Möchtest du nicht bei uns mitmachen? Hier ist dein Flyer für die Dunkle Bruderschaft. Und es ist halt sehr lustig, weil einer von beiden halt immer so ein bisschen abwarten muss, bis der andere seinen Dialog beendet hat, damit er mit mir sprechen kann. Und beide sind so ein bisschen so, oh, Entschuldigung, das ist jetzt aber eine unangenehme Situation. Bist du auch hier, um mit Gwendolyn zu sprechen? So hieß natürlich mein Charakter. Bist du auch? Ja, Entschuldigung, dann warte ich kurz. Dann mach du erstmal, was du besprechen wolltest. Und dann fängt vielleicht, ich weiß gar nicht mehr, wer angefangen hat, aber nehmen wir mal an, der Typ von der Dunklen Bruderschaft fängt an und sagt, hey, ich habe gehört, du hast jemanden ermordet. Dann stelle ich mir so vor, wie der Pirat das hört und sich denkt, oh, und so ein paar Schritte zurückweicht und sich denkt, ah, eigentlich hat sich schon erledigt, was ich wollte. Alles gut. Ganz toll. Ich bin schon wieder abgeschweift, aber dafür ist der Podcast da.
Dafür ist der Podcast da und Quests sind ein tolles Thema, wenn man über Oblivion redet. Es ist noch ein tolles Thema, wenn man über Skyrim redet, aber ich habe das Gefühl, bei Oblivion stecken noch mehr so erzählenswerte Geschichten drin. Meine Lieblingsquest schon damals, als ich es getestet habe oder mitgetestet habe, war Glatir. Der paranoide Bewohner von Skingrad, der sich von drei anderen Leuten beobachtet fühlt. Er glaubt, die verschwören sich gegen ihn. Dann muss man ihm helfen, sie irgendwie im Auge zu behalten. Und dann möchte er, dass du sie umbringst.
Ja.
Was dann ein Moment ist, wo du entweder sagen kannst, klar doch, ich halte das für absolut korrekt, wenn die alle um dich rum erzählen, der Typ spinnt, es wird immer schlimmer.
Ja,
der
ja.
war schon immer ein bisschen merkwürdig, der spinnt einfach. Und dann kannst du halt entweder das machen oder du kannst natürlich dann der Wache Bescheid sagen oder ne, irgendwie eine andere Lösung finden, dass du die halt nicht umbringst. Und das Geile an der Quest ist aber, du weißt nie, was jetzt wirklich war. Haben die sich wirklich gegen ihn verschworen? War er nur paranoid oder hat das gestimmt? Also, dass sie einfach diese Auflösung nicht machen, das finde ich genial. Deswegen lässt sie mich auch seit damals nicht los.
Die Quest heißt ja auch Paranoia. Das ist ganz fantastisch. Und ja. Da hat sich auch so ein Satz in mir eingebrannt, weil es dazu auch natürlich einen Early 2000s YouTube Remix gibt, ganz klar. Aber er sagt im Original diesen tollen Satz, dieses I've identified him as one of my key suspects. Er ist so toll. Er ist fantastisch. Der Voice Actor von Glatir im Original, Chefskiss. Aber ja. Tolle Quest. Man kann ja den Leuten, man soll drei Leuten folgen, insgesamt drei Nachbarn von ihm quasi, und er erzählt dir zu jedem halt eine immer mehr verrückt werdende Geschichte. Ja. Am Anfang denkt man vielleicht noch so, ich meine, kann ja sein, dass irgendjemand ihm was Böses will oder so. Und du kannst dich dann halt immer jede Nacht, ich liebe es auch, wenn Quests in Oblivion so zeitabhängig sind und du tatsächlich Sachen manchmal nur nachts machen kannst oder so. Du kannst dich jede Nacht mit ihm hinter der Kapelle treffen und ihm quasi Bericht erstatten, was du beobachtet hast. Mhm. Und entweder beobachtest du sie wirklich, in dem Fall wirst du feststellen, dass zumindest an dem Tag, an dem du sie beobachtest, nichts passiert. Und kannst halt das entweder sagen oder ihn auch anlügen, um in der Hoffnung mehr Geld zu bekommen oder so, damit er dir irgendwie mehr vertraut. Oder du verfolgst sie tatsächlich gar nicht wirklich und erzählst ihm irgendwas, wenn du ihn wieder triffst. Das kannst du beides machen. Und es ist so toll, wieder, wie sich da so viele so Branches auftun, so Entscheidungszweige, weil du zum Beispiel, wenn du die ganze Zeit ehrlich zu ihm bist und dir nichts zu Schulden hast kommen lassen und einfach nur sagst, ey, ich habe sie beobachtet, in dieser Nacht hat sie nichts gemacht. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Dann ist er vielleicht am Anfang irgendwie so ein bisschen sauer und enttäuscht und sagt so, es kann doch nicht sein. Ich glaube, du hast sie gar nicht wirklich verfolgt. Ich bin mir sicher, dass da was passiert ist. Aber egal, ich gebe dir jetzt nochmal einen zweiten Auftrag. Und wenn du dann wieder sagen würdest, ja, keine Ahnung, ich habe ihn mir angeguckt, aber mir ist nichts aufgefallen, was irgendwie komisch wäre, dann wird er langsam richtig sauer. Und dann merkst du so, okay, der Typ ist auch echt gefährlich. Und vielleicht will ich ihm lieber sagen, was er hören möchte. Mhm. Und wenn du das weiter nicht machst, dann greift er dich zum Beispiel am Ende auch an und dann musst du ihn umbringen, weil er versucht, dich umzubringen. Und es ist sehr verrückt, wie viele Ausgänge auch diese Story hat.
Ja, und das in einer Nebenquest. Mhm. Und das ist doch genau das, was wir erleben wollen. Es gibt ja auch alle Varianten von seltsamen Dörfern in Oblivion, die man aufschlagen kann. Es gibt ein Dorf, wo alle unsichtbar geworden sind. Ja. Es gibt ein Dorf, wo du rausfindest, die sind eigentlich so ein Kult, der Leute gefangen hält und die Deep Ones verehrt, die nie gezeigt werden und von denen nie erklärt wird, was sie eigentlich sind. Aber ne, ist natürlich eine Lovecraft-Anspielung dann in dem Moment. Also, und es gibt ein Dorf, von dem Sheogorath, der Prinz des Wahnsinns, möchte, dass du die einfach verrückt machst, indem du irgendwelche Prophezeiungen erfüllst, an die sie glauben, die den Weltuntergang bringen. Und dann musst du Ratten in die Stadt bringen und ihr Vieh ermorden, weil das ihr die Vorboten sind des Weltuntergangs. Und dann freut er sich sehr, wenn du das gemacht hast und findet es sehr lustig.
Es regnet Käse am Ende.
Echt? Es regnet Käse? Das wusste ich nicht mehr.
Diese Stadt ist, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht habe ich das komplett geträumt, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist diese Stadt doch bekannt für irgendwie ihren Käse. Ich glaube, die haben so eine besondere Käsesorte, die sie da verkaufen. Und das Traurige ist, dass die Bewohner in dieser Stadt sehr einzigartige Dialogzeilen teilweise haben und extrem nett sind. Also sie sind wirklich viel netter als die normalen NPCs, die man so in den meisten Städten trifft. Und deswegen fühlt man sich so schlecht, das zu machen. Ich habe es auch beim letzten Mal oder die meisten Male habe ich tatsächlich mich geweigert, das zu machen, weil ich einfach die Leute zu nett fand. Es ist wirklich ganz tragisch, wie das dann endet. Aber ja, die sind bekannt für ihren Käse, sind ganz stolz auf ihren besonderen Käse. Und am Ende, glaube ich, ist das Finale, dass es Käse regnet, wenn du das alles machst.
Fantastisch. Mhm. Ich habe noch mehr Trivia. Ja. Hier in meiner Liste. Wusstest du, dass Oblivion ja damals ursprünglich ein voll dynamisches KI-System bieten sollte. Diese Radiant AI war noch viel größer und dynamischer gedacht, als sie es am Ende war. Und es gab eine Präsentation dieser KI, wo sie wirklich zeigen wollten, NPCs im Spiel handeln auf Basis ihrer Bedürfnisse. Und zum Beispiel, wenn eine Person, eine Buchhändlerin im Spiel, Estelle Renoir hieß die, glaube ich, wenn die Hunger hat, dann besorgt sie sich was zu essen. Dann bekommt ihr Hund Hunger. Sie möchte aber einfach jetzt da sitzen und lesen, weil sie das Bedürfnis hat zu lesen. Aber der Hund nervt rum und will sein Fressen. Dann benutzt sie voll dynamisch einen Betäubungszauber, um den Hund eine Runde schlafen zu legen, damit er ihr nicht mehr auf den Zeiger geht. Ne? Alles nicht geskriptet, alles vom Spiel so dynamisch ausgelöst. Das war dann nicht so am Ende im Spiel.
Und Hunde
das war dann
wurden
viel geskripteter. Als es.
Hunde wurden auch gestrichen, das macht mich am wütendsten. Also Haustierhunde.
Exakt. Und deshalb wusstest du, jetzt kommt nämlich die eigentliche Trivia, dass diese Buchhändlerin trotzdem noch im Spiel ist, das wusstest du wahrscheinlich, und dass sie in Anspielung auf diese damalige Präsentation einen Hundefellteppich in ihrem Haus hat. Der liegt da.
Das wusste ich nicht. Kommt es auch in dieser, also weil die Geschichte, die du gerade erzählst, diese Demo, stammt ja aus der Making-of-Dokumentation zu Oblivion, die ganz toll ist, die ich schon ein paar Mal in 420p mir auf YouTube angeguckt habe. Wurde das da auch erzählt? Das weiß ich gar nicht mehr.
Nein, da wurde es nicht erzählt. Es gibt ganz viele wundervolle Trivia-Videos über Oblivion.
Ja.
Ich verlinke euch gerne mal eins in der Beschreibung dann auch, damit ihr es anschauen könnt. Viele Dinge weiß man halt natürlich auch schon, weil es ein 18 Jahre altes Spiel ist inzwischen. Aber viele Dinge, und so ging es mir halt auch, als ich das durchgegangen bin, ich wusste das auch nicht mit diesem Hundefellteppich.
Ja.
Ich wusste auch nicht, oder ich hatte den Fakt verdrängt, dass es in Cyrodiil 7 Goblin-Stämme gibt, zwischen denen man Kriege auslösen kann. Weil man kann denen so ein Totem klauen. Und man kann dieses Totem dann, wenn man das mitnimmt und irgendwo ablegt, dann geht ein Suchtrupp los von Goblins und der Goblin-König oder Häuptling geht dann da mit und dann holen sich dieses Totem zurück, tragen es zurück in ihre Höhle und sind wieder glücklich. Also so kann man alleine schon die in irgendwelche Dörfer lenken, um da irgendwie Schabernack anzurichten. Aber wenn man dieses Totem in eine andere Goblin-Höhle legt, dann marschieren diese Goblins da ein und brechen halt einen Kampf vom Zaun. Und dann hast du halt da irgendwie einen Goblin-War, den du zuschauen kannst.
Das ist fantastisch. Dazu kann ich tatsächlich auch was sagen, was indirekt dazu gehört, bevor du deine Trivia-Liste weiterführst. Ich bin so gespannt, wie viel du noch hast. Aber da kann ich kurz einhaken und noch einen Shoutout geben an etwas, worüber ich, glaube ich, zu selten geredet habe. Nämlich die Testing Hall in Oblivion, die es ja in jedem Elder Scrolls im Grunde gibt, was im Grunde so ein Debug-Ort einfach ist, der hauptsächlich von den Entwicklern genutzt wurde, um gewisse Sachen auszuprobieren und zum Beispiel schnell an Objekte ranzukommen oder auszuprobieren, wie NPC-Dialoge funktionieren oder Türen oder sowas, ganz banale Dinge einfach. Und deswegen ist es so ein Debug-Level, was einfach nur so ein paar Gänge mit ein paar Türen sind, die in ein paar Räume führen. Oder halt weitere Level. Und das existiert physisch, theoretisch, irgendwo im Himmel. Man sieht es nicht von unten, aber es theoretisch existiert es physisch irgendwo in der Luft über Cyrodiil. Und du kannst dich halt dahin cheaten. Und ich habe manchmal Spieldurchläufe gehabt, wo ich unfassbar viel gecheatet habe, weil das einfach sehr, 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 sehr unterhaltsam ist, man so viele neue Sachen findet. Und ich bin sehr gerne in dieser Testing Hall gewesen. In Oblivion ist die irgendwie auch noch schöner als die in Skyrim. Die ist irgendwie total süß, die ist voll so gemütlich eingerichtet. Und du gehst halt durch so ein paar Holztüren und hast vor allem, also hast zum Beispiel Räume, wo einfach so ein paar NPCs so geisterhaft rumstehen, mit denen du dann irgendwie verschiedene Dialoge oder dieses Überzeugungssystem ausprobieren kannst. Es gibt irgendwie eine Tür, die führt dich einfach so ins Freie und dann sind da einfach so alle Kreaturen einmal wie aus so einem Katalog und keine Ahnung, sind halt gegen dich oder freundlich. Und was das Spannendste ist, es gibt halt die Tür in den Raum, wo jedes Objekt liegt, oder es gibt sogar mehrere Räume, wo jedes Objekt liegt, was es gibt im Spiel. Jedes einzelne. Und dazu gehören natürlich auch relevante Questgegenstände. Und ich habe da halt immer sehr, sehr viel einfach Quatsch gemacht in dieser Halle und habe mir einfach manchmal sehr viel mitgenommen und Sachen ausprobiert. Und manchmal, wenn man dann irgendwas nimmt, wo man jetzt nicht mit rechnet, dass das irgendwie ein wichtiger Questgegenstand ist, weil das ja nicht markiert ist als solcher, dann bekommt man vielleicht plötzlich irgendeine Einblendung, sobald man aus dieser Testing Hall rausgeht. Oder man bekommt 25 Einblendungen, so wie mir mal passiert ist, als ich mir die Taschen voll gemacht habe. Bin ich rausgelaufen und hatte plötzlich so zig Einblendungen von Dingen, von denen ich zu dem Zeitpunkt nicht mal wusste, dass sie passieren können im Spiel. Also so, du bist jetzt im Krieg mit den Orks. Die Menschheit hasst dich jetzt. Die Welt wird untergehen. Keine Ahnung, dein Bein ist abgefallen oder so. Keine Ahnung, völlig absurde Dinge einfach. Und ich dachte so, oh mein Gott, was weiß ich noch nicht über dieses Spiel? Das ist mittlerweile Jahre her. Aber ganz toll.
Ja. Ja, das ist halt genau, das ist dieser Bethesda-Effekt. Wusstest du, dass es ein Einhorn gibt? Okay, no-brainer. Mm. Ja, es gibt auch eine Riesenkrabbe.
Beleidige mich nicht, also pff, natürlich kenne ich das Einhorn.
Es gibt auch die verbrannte Leiche von Anakin Skywalker im allerersten Oblivion-Level, den man finden kann.
Ja, die gibt es.
Irgendwo da in der Lava liegend. Wusstest du, dass der Held von Quatsch, also deine Figur aus Oblivion, in Skyrim auftritt als Shiogorath?
Ja.
Okay, das wissen auch viele tatsächlich. Es gibt Fantheorien, dass es doch nicht eins zu eins dieselbe Figur ist, sondern eine Verschmelzung von beiden, je nachdem, wie Shivering Isles ausgeht. Wusstest du, dass Todd Howard himself einen NPC vertont hat, der aber nicht im Spiel ist? Den NPC namens Alban Corinus, wie die Stadt in Gothic, ein bisschen anders geschrieben, aber Alban Corinus, den findet man aber nur, wenn man sich in den versteckten Raum namens Test Todd Crazy teleportiert, nur das geht nur mit der Konsole.
What? That really pisses me off.
Oh no, what do we do? I'm so scared.
Und jetzt kommt's nämlich, weil ich habe diesen NPC erkannt. Das war nämlich der NPC, der in den allerersten Gameplay-Screenshots und Demos, dieser Typ war in der Elfenrüstung, der auf dem ersten Artwork von The Elder Scrolls 4 Oblivion aussah wie Günther Jauch.
Ich weiß, wen du meinst. Er sieht komplett aus wie Günther Jauch. Ja. Aber nee, den habe ich nie getroffen. Krass.
Alban Corinus. Hat auch, glaube ich, nicht viele Voicelines. Hat halt Todd Howard irgendwie nebenher ein paar Sachen aufgenommen. Und dann haben sie gesagt, nee, ist aber nicht, reicht aber nicht. Ne? Wir haben zwar über 1000 vertonte NPCs im Spiel und nur 20 Sprecherinnen und Sprecher, aber Todd ist keiner davon.
Das ist ja fantastisch, weil ich habe ja, also ich kannte ja alle Cheatlisten, ne? Ich habe ja, wie gesagt, manchmal unfassbar viel gecheatet einfach, wenn man das Spiel halt schon 6x, 7x, 26x durchgespielt hat, dann macht man manchmal halt auch einfach komplette Cheatruns. Und da kannte ich ja alle Cheatlisten, aber Ted Howard Crazy, wie auch immer das hieß, war ein Cheat, über den ich nie gestolpert bin.
Ja, ich sehe dich schon Oblivion installieren jetzt gerade hier nebenher.
Es ist doch immer installiert.
Ja, das ist richtig,
als ob ich das
Quatsch
runternehmen von der
Festplatte. Was rede ich hier für Blödsinn? Ein paar habe ich noch. Wusstest du, dass NPCs laufen ja normalerweise weg, wenn man in ihrer Nähe kämpft. Ne? So normale Stadtbewohner. Aber wenn man eine Zuneigung bei ihnen auslöst über dieses Zuneigungsminispiel, das ich bis heute abgrundtief verachte, muss ich übrigens sagen, dieses komische Zuneigungsflirtrad, das ist absolut. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie es funktioniert. Und das Schlösserknack-Minispiel in Oblivion, ich schweife, aber das hasse ich auch bis heute. Ich verstehe zwar, wie es funktioniert, aber ich kann es nicht bedienen mit meiner Maus. Mit dem Gamepad ist es, glaube ich, besser irgendwie, aber mit der. Ich dreh durch.
Ich mag das ganz gern. Also ich fand das ganz cool im Vergleich zu, sag ich mal, den klassischen, die es dann so eher in den späteren Fallouts und dann in Skyrim gab, wo du nicht wirklich siehst, was du machst. Ich fand das ganz cool, dass ihr dieses Schloss so diesen Slice, quasi diesen seitlichen, mein Gott, wie sagt man denn? Naja, Aufschnitt des Schloss von der Seite.
Ja, wie so eine Salami, dass wo man du, so längs
ja,
einmal so.
Dass du halt siehst, was du machst mit deinem Deal. Ich mag das ganz gern.
Ich finde es auch cool. Es ist nur fummelig.
Ja.
Also entweder bin ich zu blöd, die Maus zu bewegen, oder ich finde das halt irgendwie, egal. NPCs laufen normalerweise weg, wenn du in ihrer Nähe kämpfst. Es sei denn, du hast eine Zuneigung bei ihnen über 65 Punkte, dann kämpfen sie mit.
Ja.
Dann verteidigen sie dich, was du nutzen kannst, um in Städten unfassbare Schrecklichkeiten auszulösen und alle gegeneinander kämpfen zu lassen, wenn du mal eine Wache angreifst. Wusstest du, dass es in jeder Stadt eine Arena geben sollte ursprünglich? Das wusstest du natürlich.
Ja, das ist ein ganz großes Drama. Okay, pass auf, zwei Dinge, das passt zusammen. Ich stelle mir jetzt einfach vor, dass du dir das so vorgestellt hast, dass du mir Trivia nennst und ich erzähle dann eine 10-minütige Geschichte zu jeder Trivia.
Ja, klar. Ja.
Okay, gut. das passt beides zusammen. Ich wollte zu dem ersten und dem zweiten was sagen und das passt beides hervorragend zusammen. Nämlich die Arena ist ja ohnehin was ich unbedingt noch erzählen wollte in diesem Podcast, weil ich habe so viel Liebe für die Arena. Unfassbar. Die Arena gab es ja seit Oblivion gar nicht mehr. Sage ich jetzt, als hätte es seitdem drei Teile gegeben. Sollte man immer annehmen, aber.
ja, fühlt sich so an, ja.
Ja, aber nein, die gab es ja in Skyrim nicht mehr. Und das ist eine absolute Tragik. Und ich werde so unfassbar wütend und ich werde so diesen Table flippen, wenn irgendwie in Elder Scrolls 6 wieder keine Arena vorkommt.
Ja.
Ich liebe die Arena. Die Arena ist fantastisch. Ich liebe die Arena-Quest-Linien in Anführungszeichen, weil es gibt ja sogar eigentlich mehrere. Es gibt Side- und Hauptquests von der Arena. Es gibt tolle Lore von der Arena. Ich liebe es, dass man sich selber seinen Champion-Namen geben kann, wenn man Champion ist. Ich liebe es, keine Ahnung, es gibt diese ganze tolle Story mit dem Arena-Leiter und dieser Rotwardonin, die vor der Arena trainiert, dass man dann rausfinden kann, dass sie seine uneheliche Tochter ist und sowas.
Aha, okay. Aha.
Oh, Micha, pass auf.
Aha, okay, oh Gott. Ich runter in den Kaninchenbau jetzt.
Ja, pass auf. Kennst du, wenn man zur Arena geht, dann ist doch da sind so Grünflächen drumherum. Und in der Nähe von der Arena auf einer dieser Grünflächen ist so eine Art, so eine kleine Überdachung, so ein bisschen wie so ein kleiner Pavillon oder sowas. Und da trainieren doch eine Rotwardonin und ein Argonia miteinander und machen so Sparring, boxen sich immer so ein bisschen. Und das sind so zwei charmante NPCs, du kannst halt kurz mit denen sprechen. Und dann sagen sie halt in der Regel nicht viel. Sie sagen halt in der Regel so, wir trainieren, um Kämpfer in der Arena zu werden. Oh mein Gott, wir werden irgendwann richtig krass. Und dann, mehr erzählen sie dir dann auch nicht und dann kämpfen sie weiter, wenn du den Dialog beendest. Und man denkt sich so, gut, offenbar haben die nicht so viel zu erzählen. Hat jetzt damit nichts zu tun. Ich möchte trotzdem erzählen, dass ich dem Argonia irgendwann mal einen Pfeil in den Arsch geschossen habe. Und er ist dann...
Okay. Wir lassen den Halbsatz einfach mal so stehen und machen weiter.
Ja, ich lasse einfach so stehen. Er ist dann mit dem Pfeil im Arsch panisch durch die Stadt gerannt. Das wollte ich noch ergänzen. weil, was soll man machen, weißt du? Da kann man nur in Panik geraten. Völlig richtig. Naja, jedenfalls, die beiden, mit denen kannst du eigentlich nicht viel besonders viel kommunizieren, aber du siehst halt, wie sie heißen. Und es gibt ja den Arena-Leiter, bei dem du dich am Anfang bewirbst und der quasi dein Chef ist, solange bis du Champion bist. Dann ist es ja die Dame, die da in der Ecke sitzt, die dir dann deinen Champion-Namen gibt. Und ich schweife schon wieder komplett ab. Den mag ich sehr gern. Der ist irgendwie einfach ein sehr charmanter Charakter. Ich glaube, Orwin heißt er. Und ist ja irgendwie immer so eine Mischung aus so ein extrem harter Hund, der dich die ganze Zeit anschreit. Vor allem in der deutschen Synchro schreit der wirklich permanent.
Ja, das stimmt.
Aber er ist eben auch irgendwie ganz lustig. Ich weiß nicht, er ist irgendwie ganz drollig. Und hinter ihm, hinter so einem Waffenschrank versteckt, da musst du wirklich einen Grund haben, hinter diesen Waffenschrank zu gucken, ist so ein zusammengeknülltes Papier, was man auch fast nicht sieht. Und du kannst dieses zusammengeknüllte Papier lesen und das ist ein Brief von seiner Tochter, die ihm sagt, dass sie sich doch nur so wünscht, von ihm anerkannt zu werden und geliebt zu werden. Und sie wünscht sich doch nur, dass er stolz auf sie ist. Und deswegen ist ihr größter Traum, Kämpferin in der Arena zu werden, damit er irgendwann endlich Respekt vor ihr hat. Und das ist dann unterzeichnet mit dem Namen der Rotfadonin, die vor der Arena trainiert.
Wusste ich auch nicht.
Ja.
Meine Güte.
Und das ist keine Quest, das ist einfach nur so, das ist einfach nur so Environmental Storytelling. Das ist richtig toll. Also ich liebe die Arena. Die Arena hat eine tolle Atmosphäre. Ich finde es so toll, dass man sowohl kämpfen als auch wetten kann. Ich finde das so ein tolles Konzept. Ich liebe es. Und die zwei Dinge, die ich sagen wollte, waren einmal zum Thema aggressive oder kämpfende NPCs. Ich hatte mal die Geschichte, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, aber egal. Ich hatte mal die Sache mit dem Mann, der vorne, mit dem Elfen, der vorne am Eingang der Arena steht und bei dem man seine Wetten abgeben kann. Hundulin ist ein ganz toller Name. Und Hundulin ist ja eigentlich immer relativ freundlich und du kannst halt deine Wetten bei ihm abgeben oder halt kurz mit ihm quatschen und dann kannst du dir halt Geld abholen, wenn du gewonnen hast und das ist die ganze Geschichte. Und ich habe halt mal dringend Geld gebraucht und wollte aus dieser Truhe, die ich glaube 100 Gold, 200 Gold oder so, die da drin sind, wollte ich mal stehlen und habe das eigentlich nach Feierabend gemacht, weil Hundulin ist ja abends irgendwann weg. Er arbeitet da natürlich nur tagsüber. Und ich habe das eigentlich nach Feierabend gemacht und habe mich da halt reingesneakt, war aber auch ein bisschen unvorsichtig, weil ich dachte, er ist weg. Habe halt das Geld aus der Truhe genommen und habe plötzlich festgestellt, offenbar war Hundulin nicht weg. Offenbar hat er das gesehen. Er war wohl gerade erst auf dem Heimweg und hat das noch irgendwo so mitbekommen. Ja. Und Hundulin ist unfassbar wütend geworden, unfassbar aggressiv, hat komplett auf mich eingeprügelt, obwohl er sich eigentlich nicht wehren konnte. Und ich war völlig verzweifelt, weil ich habe total gerne in der Arena gewettet. Ich wollte Hundulin nicht umbringen, aber ich musste dann erstmal irgendwie im ersten Moment mich halt wehren. Habe ich gemacht, habe festgestellt, oh, Hundulin ist einer von diesen Charakteren, die nicht sterben können. Er wird nur ohnmächtig. Und dann dachte ich, gut, wir kriegen das wieder hin. Und habe halt mehrmals versucht, irgendwie Waffe ziehen und wegstecken, um mich halt zu ergeben, was manchmal funktioniert. Aber es war wohl schon zu spät. Es war wohl schon zu weit fortgeschritten, diese Geschichte. Und dann konnte ich irgendwie nicht mehr viel machen. Und dann kam halt mir eine Wache zur Hilfe, weil die Wache wusste nicht, dass ich Hundulin bestohlen habe. Und dachte sich, was ist denn der jetzt so verrückt hinter dieser armen Frau her? Und hat halt auf Hundulin eingeprügelt. Und ich dachte, oh Gott, es wird immer schlimmer. Ich weiß nicht, wie ich das noch retten soll. Dann ist Hundulin mehrmals zu Boden gegangen. Ich habe halt immer diese Anzeige bekommen, Hundulin ist bewusstlos, die man dann oben in der Ecke kriegt. Und ich dachte, mein Gott, wie soll ich das jetzt regeln? Und das war einer meiner ganz alten Spieldurchläufe und da wusste ich noch nicht so richtig, wie die Dinge funktionieren und dachte, vielleicht komme ich einfach ein paar Tagen wieder, wenn die Situation sich abgekühlt hat und dann ist bestimmt alles wieder gut, weil er ist ja ein mechanisch wichtiger NPC und bestimmt werden die ja nicht irgendwie einfach mich so ins Messer laufen lassen. Bin ich in ein paar Tagen wiedergekommen, Hundulin war nicht abgekühlt, ist sofort wieder auf mich losgegangen und die Wache sofort wieder auf ihn und es war ein unendlicher Kreislauf, der sich da entwickelt hat. Ich habe zu dem Zeitpunkt natürlich auch in der Arena gekämpft. Und ich konnte am Ende dann auch nicht mehr irgendwie einen alten Safe laden, weil zu viel passiert war. Und dann musste ich diesen Spieldurchlauf damit leben, dass wann immer ich quasi zur Arbeit gekommen bin, also in die Arena, Hundulin erstmal am Eingang auf mich losgegangen ist und dann von den Wachen totgeprügelt wurde.
Das ist Emergent Storytelling. Das sind ineinandergreifende, dynamische Spielsysteme, die die besten Geschichten hervorbringen. Oder 100%. Die Geschichten hervorbringen.
Zumindest. Ja, 100%. Und Hundulin. Ja, das mit den Arenen, um das noch abzuschließen. Mein Gott, ach, Hundulin, bester Mann. Um das mit den Arenen abzuschließen. Ja, ich wusste natürlich, dass es ursprünglich in jeder Stadt eine Arena geben sollte. Du findest auch teilweise Reste davon, zum Beispiel auch in Quatsch natürlich. Weil es gibt ja auch Mods, die Quatsch zum Beispiel wieder aufbauen, weil Quatsch ja nun mal doch eine sehr schöne Stadt zu sein gewesen zu sein scheint.
Ja.
Und deswegen gibt es viele Mods, die halt sehr fasziniert sind von Quatsch und Quatsch wieder aufbauen.
Finde ich cool, weil das fand ich tatsächlich damals schade, als man da zum ersten Mal hinkommt und es ist diese von Dämonen überrannte Ruinenstadt. Aber sie liegt so cool oben auf diesem Berg, dass ich mir auch dachte, Mensch, ich hätte, wäre schön gewesen, wenn die wieder aufgebaut hätten.
Komplett. Ja. Und da siehst du auch die Überreste von der Arena in Quatsch tatsächlich. Und du siehst, man kann tatsächlich nachgucken, wo die Arenen jeweils geplant waren in den großen Städten. Also es gibt quasi alte Zeichnungen oder Karten davon, wo du das sehen kannst. Es gibt teilweise auch alte Concept-Arts, Konzeptzeichnungen davon, wie die aussehen sollten. Mhm. Und mir blutet das Herz. Ich hätte es so toll gefunden, wenn einfach das noch eine viel, viel größere Arena-Questlinie gewesen wäre, mit so wirklich, keine Ahnung, Arena-Champion in jeder Stadt zu werden und so, ich weiß nicht, Gaststar zu sein in einer anderen Arena, wenn man schon Champion in der einen ist und so. Oh, das wäre ganz toll gewesen.
Und dann würde der Adoring-Fan überall hin folgen, in jeder Arena immer wieder und immer da sein im Publikum und dir Sachen zurufen.
Und in jeder Arena kriegt man einen neuen Adoring-Fan und irgendwann hat man eine Gang von Adoring-Fans.
Oh, auch gut, ja, die sich aber gegenseitig bekämpfen, weil sie wollen natürlich dann Fan Nummer 1 sein.
Natürlich.
Dann und, siehst du, auch gut für die Serie jetzt, ne? Auch wieder eine gute Serienidee, einfach 20 Adoring Fans dann damit zu schleppen. Ich habe noch zwei Fakten.
Ja.
Das eine ist, es wurde sogar eine ganze Stadt aus dem Spiel gestrichen, Hinweisen zufolge, nämlich die Stadt Suj. Nördlich von Anvil und Bravil sollte die liegen. Suj. Ja. Es gibt noch Hinweise drauf, da weil es im Editor von Oblivion Zellen gibt, also Landschaftsbereiche gibt, die heißen zum Beispiel Suj Docks oder Suj Castle. Also da ist ein Hinweis drauf, dass es da irgendwie Docks geben sollte, einen Hafen geben sollte. Es sind auch noch Ruinen von Docks und es gibt ein Fort Suj, also so eine Festung quasi, um die herum Ruinen sind und sehr viel ebene Fläche, dass da eben die Theorie ist, das hätte die Stadt sein sollen. Und sie war auch schon in frühen Versionen, die damals auch auf der E3 präsentiert wurden, im Stadtbildschirm auf der Karte zu sehen, die im Hintergrund, ne, wo vorne steht irgendwie Spielladen und Fortfahren und Optionen und im Hintergrund läuft so eine Karte von Zero Deal durch und da war die drauf. Und es gibt sie aber nicht. Die haben sie rausgenommen.
Ja.
Ah. Und der zweite Trivia-Fakt, und das ist eine Überleitung noch zum Add-on Shivering Isles, ist, Sheogorath ist der einzige Charakter im Spiel mit einem richtigen Bart. Es gab keine Bärte. Ja. Keine modellierten, also alles sind so irgendwie bisschen Schatten auf dem Gesicht oder so. Aber er war der einzige bärtige Charakter.
Das stimmt. Deswegen sieht er auch einfach, also wenn einem das nicht sofort auffällt, wundert man sich irgendwie sehr über sein Gesicht, weil es irgendwie, irgendwas scheint nicht ganz richtig zu sein. Und man denkt sich, hä, warum, irgendwas kann ich gerade nicht zuordnen, warum er so anders aussieht. Und das finde ich total super, weil es ist ja genau das, was du von Sheogorath eigentlich willst. Ich meine, er hat auch ein bisschen komische Augen. Er hat ja so eine bisschen special Augenfarbe. Also
schlangenmäßig
so. Ja, so Ziegenschlangenaugen, mit so, die so ganz hell sind. Naja, jedenfalls ist er sieht er natürlich sowieso ein bisschen besonders aus, aber es ist so lustig, dass ausgerechnet sein Bart dann irgendwie dazu führt, dass man ihn sieht und kurz irritiert ist und denkt, hä, ist der irgendwie aus einem anderen Spiel? Es kommt einem irgendwie ganz komisch vor beim ersten Mal.
Wusstest du, dass dieser Bart, weil es die Position Bart nicht gibt im Charaktereditor von Skyrim, ins Spiel gecodet wurde als seine Zunge?
Das ergibt für mich komplett Sinn, ja.
Ja, der Bart von Sheogorath ist seine Zunge. Warum war Shivering Isles so ein tolles Addon?
Shivering Isles war in vielerlei Hinsicht ein ganz, ganz tolles Addon. Ich meine, ich mag natürlich das Thema wahnsinnig gern, weil ich mag einfach Grusel gern. Ich mochte generell alle Quests in Oblivion, die irgendwie gruselig waren. Ich habe es ja schon tausendmal erzählt, die Albtraum-Quest. Ich werde es jetzt nicht nochmal erzählen, aber die ist ganz fantastisch.
Ja, schlag's nach.
Ja, wo man einfach in diesem Albtraum gefangen ist und diesen Traum lebt und ganz absurde Versionen von der Realität erlebt. Ist ganz, ganz toll. Und deswegen war das Thema natürlich cool, weil es sehr gruselig war, Shivering Isles. Es hatte sehr gruselige Momente, fand ich, weil alles irgendwie so ganz komisch war die ganze Zeit. Wie gesagt, das habe ich auch schon mehrmals erzählt, aber es gibt eine NPC-Frau, die diesen einen merkwürdigen Satz sagt. Viele NPCs auf den Shivering Isles erzählen halt sehr merkwürdige Sachen und sagen manchmal so Sachen, die auch wirken wie in so einem Traum oder so. Und es ist so ein Satz, der sich komplett bei mir eingebrannt hat in meiner Gehirnchemie, wie diese eine Frau sagt, habt ihr das gehört? Das klang wie ein sterbendes Pferd. Und sie klingt dabei so mega besorgt und hat auch so ein besorgtes Gesicht und so. Und ich habe so Gänsehaut bekommen, als ich das gehört habe damals. Ich dachte, was zur Hölle passiert hier gerade? Oh mein Gott. Ganz, ganz tolle Atmosphäre. Und was halt, das habe ich neulich, als wir über Starfield auf der Gamescom geredet haben, schon mal gesagt, das gilt immer für Bethesda. Oder wirklich in 90% der Fälle sind ihre abgeschlossenen DLCs, ihre Add-ons, in der Qualität einfach noch 10-mal höher als das Grundspiel.
Ja, absolut.
Kompletter Wahnsinn, was da dann plötzlich für Environmental Storytelling nochmal reinfließt, was vielleicht im Grundspiel schon gut war, was da nochmal reinfließt an neuen Assets, die komplett handgebaut sind, nochmal reinfließt an extrem vielen neuen Rüstungsteilen, die cooler sind als alles, was du im Hauptspiel findest, Kleidung, die cooler ist als alles, was du im Hauptspiel findest, NPCs, die viel krasser geschrieben sind als jeder, den du sonst irgendwo triffst, und da fließt nochmal so viel geballte Energie rein, so viel geballte Production Quality einfach. Allein die beiden Rüstungen, die du als Belohnung am Ende von Shivering Isles bekommen kannst, von dieser Wacht, von den beiden Wach, im Grunde Fraktionen, keine Ahnung, die goldene und diese bisschen schwarz-silberne, diese dunkle. Diese beiden Rüstungen sind ja so krank cool und sehen komplett aus wie aus einem anderen Spiel, weil die so detailliert gemacht sind. Also, Shivering Isles. Wundervoll. Ja.
Shivering Isles. Und der einzige Charakter mit einer Zunge als Bart.
Ja.
Großartig.
Wahrscheinlich ist es dann, weil die Zunge wahrscheinlich irgendwie so ein Ankerpunkt irgendwo so am Kiefer, also ich kann es jetzt nicht zeigen, weil ich kann nicht in meinen Kopf reindeuten, aber so quasi da, wo dein Kiefer quasi festgemacht ist, ist wahrscheinlich, hat die Zunge ja wahrscheinlich auch den Ankerpunkt. Ich vermute, das ergibt Sinn.
Ja, absolut, total, komplett. Ich glaube, mein Fazit aus diesen wundervollen Erzählungen auch von dir ist, ein tolles Spiel und, ne, je nachdem, welche Beziehung man persönlich dazu hat, das beste Spiel aller Zeiten ist eines, über das man 1,5 Stunden lang begeistert und passioniert reden und erzählen kann. Und immer noch nicht müde ist.
Nee.
Dessen.
Nee, ich hatte wirklich Angst, ich kann nicht genug erzählen, was ich nicht schon erzählt habe. Aber jetzt denke ich mir, jetzt könnte ich auch noch 2 Stunden.
Ja. Warte, da fallen mir noch 400 andere Trivia-Facts an. Und 400 andere tolle Quests. Allein die Agatha Christie-Quest für die dunkle Bruderschaft. Und dann gab's keines mehr, nur umgekehrt, ne, wo Leute in einem Haus eingesperrt sind und einer nach dem anderen wird umgebracht. Aber du bist nicht der Detektiv, der das rausfinden soll, wer dann der Mörder ist, sondern du bist der Mörder.
Ja. Und dann gibt's aber auch andersrum noch so eine Whodunit-Quest in diesem Schloss, wo du wirklich irgendwie rausfinden sollst, wer es war. Und dann auch so Hinweise bekommst von wegen, wann es geregnet hat und wer wann wo draußen war. Und denkt man sich so, oh, das kann ja nicht sein, weil da hat's ja geregnet und dann wäre das passiert und keine Ahnung, ganz toll.
Ist es das gestohlene Gemälde? Es gibt doch auch diese Quest, wo man das gestohlene Gemälde suchen soll für die Gräfin und dann musst du die Bediensteten verhören in ihrem Schloss und dann irgendwie Unstimmigkeiten in ihren Geschichten rausfinden, um zu wissen, wer es hat.
Ja, das ist diese Gemäldesache, die ist richtig cool.
Fantastisch. Also, Oblivion, fantastisches Spiel. Nächstes Jahr soll Skyblivion rauskommen, das Remake, oder beziehungsweise Remaster, wie man möchte, von Fans gemacht in der Skyrim Engine. Jetzt sagt ihr Skyrim Engine, die ist ja auch schon wieder, 13 Jahre alt oder so. Aber es sieht tatsächlich nochmal eine Nummer besser aus und sie überarbeiten halt auch die Welt und fügen da neue Details hinzu, dass dann Bauernhöfe sind, wo vorher von der Stadt einfach nur ein Wald war, unrealistischerweise, weil die müssen ja irgendwo ihre Milch herkriegen oder was auch immer dann da erzeugt wird. Wirst du, ich meine, ist es eine müßige Frage, ob du das spielen wirst?
Ja, ich werde es natürlich spielen. Und ich versuche es kurz zu fassen, weil das ist natürlich, wäre ein eigener Podcast wert, diese ganze Geschichte. Ich werde es natürlich spielen. Ich bin sehr gespannt darauf, Oblivion nochmal irgendwie neu zu erleben, von der anderen Seite zu sehen und so weiter. Aber ich bin ganz ehrlich, ich mag den originalen Oblivion-Look, das originale Oblivion-Gefühl so gern. Und damit meine ich halt nicht unbedingt die Technik, weil die natürlich veraltet ist. Ich kann es schwer erklären. Es ist einfach so ein ganz bestimmtes, was allein durch so die Interfaces und was allein durch die Ladebildschirme und so erzeugt wird, was für mich einfach in Skyrim ganz anders war, dass es für mich, glaube ich, sehr ungewohnt wird, wenn das wegfällt und das dann alles so ein bisschen diesen Skyrim-Look hat, den ich einfach weniger mochte. Er hat einfach weniger in mir ausgelöst. Ich weiß, ich bin da allein und wie gesagt, es hat nichts mit der Technik zu tun. Ich würde mich auch freuen, wenn Oblivion schönere Animationen hätte oder sowas, aber dieses generelle Gefühl, ich weiß nicht, der generelle Look, irgendwie die ganze Ästhetik von Oblivion, mag ich eigentlich sogar lieber als die in Skyrim, aber ich bin gespannt, was es mit mir macht.
Ja, Ich würde einfach nur wollen, dass sie diese Radiant AI Mod reinbauen, die mal jemand gebaut hat, um zu dieser alten Idee von Radiant AI zurückzukehren, die Bethesda damals hatte, nämlich, dass es ein voll dynamisches System ist, wo Leute einfach nur auf Basis ihrer Triebe handeln, denn das hat dazu geführt, dass sie alle wahnsinnige Massenmörder waren. Weil sie dann, also es gibt tatsächlich eine Mod, wo dann alle anfangen, sich gegenseitig umzubringen, weil sie halt dann sagen, okay, ich habe Hunger. Hey, der Typ da drüben hat was zu essen dabei. Gib's mir. Und ne, und dann sagen andere, hey, ich möchte meine Ruhe haben. Hier ist mein Schwert, um dafür zu sorgen und solche Sachen. Also, das könnten sie einfach reinbauen.
Ja,
das ist klar. Die Version von Oblivion. Die der wahren Vision von Todd Howard am nächsten kommt.
So erzählt Chaos. Man sich, ja.
Ja. Genau. Das war ein langes Gespräch, aber ein ganz fantastisches Gespräch über Oblivion, das leider einen traurigen Anlass hatte. Ich habe es gesagt, wir haben das Thema lange vor uns hergeschoben und lange jetzt keinen kompletten Podcast drüber gemacht, weil vieles davon hast du ja schon erzählt gehabt, jetzt auch in langen Jahren des Podcastens bei uns. Obwohl so viele lange Jahre waren es jetzt dann am Ende gar nicht. Jetzt haben wir aber überlegt, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, denn das hier ist dein letzter klassischer GameStar-Podcast. Wir machen noch eine zweite Folge für Was spielst du so, wo ich nochmal was erzählen werde zu einem Spiel, das ich auch lange vor mir hergeschoben habe und endlich jetzt mal was wieder drüber reden kann am Stück. Aber der traurige Anlass ist, du wirst hinausziehen in die Wildnis und uns verlassen.
Schnüff. Ja, das fällt mir auch sehr schwer zu erzählen. Aber genau, ich werde mich zieht es in neue Gefilde, auf die Shivering Isles vielleicht, wer weiß. Und das heißt, ich werde vorerst GameStar Talk und Webedia verlassen. Wir haben ja beide schon drüber gesprochen, dass es sicher nicht das letzte Mal sein wird, dass wir uns sehen. Und mit wir meine ich auch wir alle, ihr da draußen, ihr jetzt hier, die gerade hypothetisch mit uns im Raum sitzt. Ich bin mir sicher, dass wir uns noch sehen werden, in welchem Kontext auch immer. Aber im Moment muss ich mich erstmal verabschieden.
Du wirst uns immer willkommen sein. Und ich werde dir immer dankbar sein für alles, was du bei uns, mit uns und für uns getan hast hier bei GameStar Talk. Ohne dich wäre das alles nicht das geworden, was es jetzt ist. Nämlich all diese Pracht, die ihr hier seht. Und ja, ich glaube, du bist zwar jetzt erstmal weg, aber du bist nicht aus der Welt und du kommst bestimmt auch mal wieder vorbei.
Ja.
Um mit uns zu philosophieren ein wenig. Spätestens immer mal wieder über Oblivion reden wollen.
Ja, das spawn ich auch einfach, ob ich will oder nicht. Da.
Ja, genau, wenn man dreimal Oblivion sagt, dann erscheinst du.
Auch schon viele versucht, ja.
Dann erscheinst du aus dem Nichts.
Ja, genau. Ich bin auch unheimlich dankbar, was ich erleben durfte mit diesem wirklich fantastischen Projekt. Ich bin auch unheimlich dankbar, dass ich jetzt noch so einen spannenden Abschluss mit der Gamescom hatte, wo ich auch noch mal so viele Leute getroffen habe, die unseren Podcast hören oder unsere Videos schauen. Und das fand ich auch noch mal einen wirklich schönen, aber auch bittersweet Abschluss für den Anfang. Und ja, will einfach noch mal ganz, ganz, ganz liebe Grüße an alle sagen, die uns jemals gehört haben. Selbst wenn es nur ein einziges Mal war und dann haben sie einen negativen Kommentar drunter geschrieben. Sowas wie extrem langweiliger Podcast. Das höre ich nie wieder. Auch an dich ganz liebe Grüße.
Ja, ich bleib noch ein bisschen. Ich mach noch ein bisschen weiter. Wir suchen auch tatsächlich jemand Neues. Wir suchen keine neue Geraldine, weil dich gibt's nur einmal. Dich kann man nicht ersetzen. Aber natürlich wird's weiter Podcasts für uns geben, wird's weiter Talks für uns geben. Und ja, mal gucken, wer da so alles in Zukunft vor der Kamera bei uns rumhüpft. Spannende Zeiten. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg, wo auch immer es sich hinweht auf den sieben Meeren. Und ich sag einfach an dieser Stelle an sowohl dich, Geraldine, als auch an alle, die uns auch heute wieder zugeschaut und zugehört haben. Macht's gut und bis bald. Tschüss.
Lebt wohl mit den Worten von Oblivion.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.